Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 186. Heute sprechen wir über den Traumjob des Wrestlers. Und die Frage ist eigentlich, ist es überhaupt ein Traumjob? Also was gehört dazu, wie wird man Wrestler und was ist so das Rüstzeug, was man mitbringen sollte? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das sind heute auf der einen Seite, wie schon letzte Woche, der Dav Klos vom MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Halli, hallo, hallöle.
Das ist furchtbar. Und in der anderen Leitung, da ist der Kai. Guten Tag.
Ich bin gerade vollkommen perplex, dass es nicht mit Hallo und herzlich willkommen angefangen hat. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert.
Wir sind in einer Zwischenwelt gelandet hier.
Twilight Zone.
Genau, Headlock Twilight Zone.
Impact Zone.
Oh Gott, bitte nicht. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe letzte Woche übrigens, um mal ganz kurz abzuschweifen, tatsächlich sogar eine Folge von Impact mal komplett gesehen, weil die bei Ran Freiting für Lau zu anzuschauen war. Hat Spaß gemacht. Kann man sich anschauen, auch wenn das jetzt nicht mein neues Lieblingsprogramm ist, aber kann man durchaus machen. So, bevor wir einsteigen hier zum Hauptthema zu kommen, lass uns mal so ein bisschen noch natürlich das Housekeeping machen. Ne? Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram und natürlich gibt's uns auf YouTube. Ansonsten, wenn ihr uns bewerten möchtet, tut das gerne bei iTunes oder Facebook. Gerne natürlich eine gute Bewertung, wenn euch das hier gefällt, wenn ihr euch das hier anhört. Und wenn euch das ganz besonders gut gefällt, ihr wisst, uns gibt's bei Patreon und auf Steady. Da könnt ihr uns beide Male unterstützen. Beide Male gibt's über 60 Podcasts. Steady hat den Vorteil, dass man da unter anderem auch per Bankeinzug jetzt bezahlen kann. Patreon ist immer PayPal oder Kreditkarte. Alle Infos zu unserem Podcast und auch den Unterstützerprogramm gibt es auf headlock.de. Ja, und damit würde ich sagen, lass uns doch direkt zum Hauptthema springen. Traumjob Wrestler. Und ich habe gerade schon so in der Anmoderation so schon ein bisschen angesprochen, ob es überhaupt ein Traumjob ist. Und deswegen frage ich erstmal hier in die Runde. David, hast du denn früher mal davon geträumt, wie Wrestler zu werden? Wolltest du das versuchen?
Ja, natürlich. Ich meine, das heißt ja, man soll die Sachen nicht nachmachen, aber in der Schule haben wir das halt nachgemacht. Und als kleiner Bönsel habe ich mir richtig so einen Charakter überlegt und wollte unbedingt ein Face sein. Ja, das ist dann schnell vorbeigegangen, aber als Kind wollte ich es wirklich.
Aber du hast es nicht probiert, oder? Also du warst nicht mal beim Training oder sonst irgendwas?
Da habe ich lieber Fußball und Billard gespielt als Kind. Und ist es nicht wirklich so, dass eine Wrestling-Schule in der Nähe ist, dass man halt sagt, ja, meine Kumpels gehen dahin, da gehe ich auch mal hin. Gab's ja halt nicht.
Ja. Das sagst du so, natürlich gab es das eigentlich schon. Ne? Also wir sprechen auch noch über so ein paar Trainingsschulen, die es dann hier eben in Deutschland gibt. Aber es gab tatsächlich da schon was. Aber es war natürlich dann sehr basic, nennen wir es einfach mal so. Kai, du als junger Mensch, der ja quasi jetzt inzwischen sogar eine Wrestling-Schule direkt vor der Tür hat, warst du schon mal im Ring?
Ja, ich war sogar mal bei einem, damals waren das ja noch so Tryouts, nenne ich jetzt mal, von der WXW. Da war ich aber noch, ich glaube, da war ich 17, also noch um einiges jünger als jetzt. Das ist, glaube ich, irgendwie 5, 6, 7 Jahre her oder sowas. Und also klar, ich meine, jeder hatte doch mal diesen Traum oder jeder hat doch vielleicht diesen Traum. Jetzt ihr vielleicht weniger, weil ihr seid halt schon alt und verbittert oder sowas. Aber die Sache ist auch, wenn du jetzt so bei der WXW bist, denkst du so, boah, das wäre halt schon extrem geil, sowas auch zu machen. Aber auch wenn wir später darauf kommen, diese Schattenseiten sind meiner Meinung nach halt viel zu krass, was diesen Beruf des Wrestlers angeht. Aber klar, und gerade wenn du jetzt natürlich hier wie bei mir die Akademie um die Ecke hast, bin ich immer so, eigentlich könntest du dich da auch anmelden und das machen oder sowas. Oder auch zum Beispiel jetzt, ich glaube, in 2 Wochen oder sowas oder in einer Woche ist auch wieder so ein offenes Training, wo ich auch so bin, eigentlich, also warum gehst du nicht mal hin? Weil, also geil ist es allemal. Am Ende des Podcasts melde ich mich vielleicht noch an, wir werden sehen.
Ja, also ich glaube auch, dass eigentlich jeder von uns mal irgendwie davon geträumt hat. Also ich glaube, niemand von uns wird sich irgendwie freisprechen, dass er irgendwie mal in seiner Kindheit mal mit Kuscheltieren gerestelt hat oder irgendwelche Gesten von Wrestlern nachgemacht hat.
Dafür hatte ich einen kleinen Bruder.
Ja, ich war leider der kleine Bruder.
Finde ich gut.
Ja, und bei mir war es ja auch so. Also ich habe ja tatsächlich auch vor, ich weiß gar nicht mehr, 6 Jahren oder so, habe ich ja ein Tryout bei WXW damals gemacht. Also das war dann so diese Übergangsphase zwischen Wrestling Academy und Westside Dojo. Da habe ich ja dann, bin ich ja dann unter anderem, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, von einem gewissen Tommy End, also Aleister Black, durch die Gegend geschubst worden.
Das ist eine geile Geschichte, oder?
Ja,
also der heutige NXT-Champion.
Nicht aus schlecht. Heutiger Sicht ist es halt ziemlich geil, ja. Also so, das ist schon lustig. Aber du hast auch bei ihm damals gemerkt, seine entscheidende Frage an mich war ja auch, Also ich war damals schon 30, 31, 32 so um den Dreh. Sein Entscheider fragte mich war eben auch so, willst du das hier ernsthaft machen oder bist du nur hier, um dich auszuprobieren? Ne? Und ich bin dann eben auch nach Hause gefahren, hab dann gemerkt, wie mir langsam der Rücken wehtat, wie mir langsam der Kopf wehtat und hab dann auch gemerkt, vielleicht nicht. Ne? Vielleicht besser nicht. Und ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich habe es auch probiert, klar. Und jeder hat, glaube ich, auch in seiner Kindheit da so ein bisschen rumgesponnen. Ne? Aber trotzdem ist ja dann auch immer die Frage, Kai, wie gesagt, auch du hast gerade die Schattenseiten da so ein bisschen ja hervorgehoben. Lass uns doch erstmal vielleicht mal auf die guten Seiten zu sprechen kommen. Was stellt man sich denn so drunter vor, so als Wrestler? Kai, was denkst du da, wenn du an Beruf Wrestler denkst? Was ist da das, was für dich am wichtigsten wäre?
Ich glaube, diese Energie, die du fühlst, wenn du irgendwie in so eine Halle kommst. Ich meine, wir alle kennen das ja gerade, denken wir jetzt mal, in einem kleinen Maße Deutschland, aber in einem großen Maß zum Beispiel Karat. Jetzt bei einer Sache, wo dann Ilja Dragunov zurückkam, wo du als Fan sagst, okay, das war für mich einer der krassesten Momente, die ich jemals miterlebt habe. Und stell dir mal vor, du bist diese Person, wegen der alle ausrasten. Oder du bist diese Person, wo auch, egal ob 20, 30 oder auch bei einem Karat 1000 Leute, sag ich jetzt mal, deinen Namen chanten. Also das ist doch ein Moment, den vergisst du nie wieder. Das ist ein Gefühl, dieses Adrenalin. Das ist ja auch, was alle Wrestler irgendwie, wenn sie retiren, in ihrer Rede sagen. Dieser Moment, wenn du durch den Vorhang kommst, deine Musik angeht, die ersten Leute, du hörst, die darauf reagieren, dieses Gefühl, im Ring zu stehen, eine Crowd, die dich annimmt. Also das ist ja so ein Adrenalin und auch so viele Endorphine, die du da in deinem Körper hast. Also das ist ja ein dauerhafter Kick. Und ich glaube, dieses Gefühl ist das, was auch für viele Leute so ausmacht. Und auch gerade dieses Gefühl ist es das, was viele Leute durch diesen Schmerz oder durch diese Schattenseiten des Wrestlings bringt.
Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich habe aber auch von ganz vielen Wrestlern gehört, dass sie auch gerade dieses Reisen extrem lieben. Also gerade die Independent-Wrestler, die sagen auch ganz oft, ich will so viele Länder sehen wie möglich. Und wenn du dir gerade auch mal so, keine Ahnung, Leute wie Chris Rava oder sonst was anhörst, wenn die über ihre Geschichten erzählen, wo die schon überall gewesen sind, ne, das ist absurd. Die sind auch teilweise nach Afrika gegangen, sind irgendwie nach Südamerika, wo dann auch gecatcht wird, natürlich auch innerhalb Europas, USA und ich weiß nicht was, Russland. Also Wrestling ist auch eine Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Und wir haben ein Interview mit Killer Kelly vor, ich weiß gar nicht, 3 Monaten auf Patreon gehabt oder auf Steady natürlich auch. Sie hat auch gesagt, sie ist ja tatsächlich auch ausgewandert, einfach weil in Portugal die Wrestling-Szene so klein gewesen ist, dass sie da quasi ja nicht zu Rande gekommen ist, ne, und dass sie einfach auch die Welt sehen wollte und dass ihr Ziel war, WWE-Wrestlerin zu werden und schwupps, wir gucken uns das UK Championship Tournament an, trittst du da auf einmal an. Also ich glaube, dieses Reisen ist auch was ganz extrem wichtig ist. David, glaubst du auch, dass so dieses Verkörpern eines Kunstcharakters, also dieses Ausleben einer gewissen Kunst in irgendeiner Weise mit dazugehört, also so von diesem Traum?
Ich denke auf jeden Fall, man muss es so sehen. Die einen suchen ja das Rampenlicht, möchten gern Schauspieler sein, die anderen möchten gern Profisportler sein. Und ein Wrestler ist quasi beides zusammen. Und das ist eine sehr besondere Mischung. Du unterhältst halt die Leute nicht nur durch deine sportlichen Fähigkeiten, sondern halt auch durch deine schauspielerischen Fähigkeiten. Und ich denke, dann hast du halt noch die Crowd-Reactions, die du halt als Schauspieler nicht hast. Das ist halt schon was Besonderes. Und ich glaube, das gibt einen auf mehrere Arten Kicks. Und Wrestling gibt einen Wrestler auch mehrere Arten, sich zu entfalten und kreativ zu sein.
Ja, das sehen wir ja auch. Ich meine, nicht umsonst ist Wrestling eigentlich die große Kunst, wie man sich selber präsentiert, was man da eben im Ring anstellt, aber natürlich auch, was man mit seiner Persönlichkeit und seinem Wrestling-Charakter darstellt. Das sind natürlich dann auch die wichtigen Punkte. Aber ich glaube, diese Mischung aus dieser persönlichen Entfaltung, die man da mit einbringen kann, dieses Reisen, dann natürlich auch diese. Das klingt jetzt auch so doof, aber wenn man halt on the road ist, ich glaube, da entwickelt sich auch eine ganz besondere Freundschaft zwischen den Leuten, die da unterwegs sind.
Also ein bisschen, ne? Wie Dorfklassenfahrt, oder?
Also ja, wahrscheinlich. Ich war ja noch nie da, muss ich dazu sagen. Ich bin ja noch nie mit irgendwie da irgendwie mitgefahren. Aber so stelle ich mir das
doch vergleichen ein bisschen, weil du reist zum Beispiel auch sehr viel durch die Welt. Und das ist eigentlich auch ein Privileg. Und zusätzlich hast du ja oft dieselben Kollegen dabei. Und dadurch hast du dazu einen ganz anderen Draht auch mittlerweile, oder nicht?
Also ja, natürlich. Ich kann
das halt schon vergleichen damit.
Ja, natürlich. Das sage ich ja auch zu den Catchern immer wieder, dass ich halt auch so ähnlich unterwegs bin. Ja, das ist tatsächlich so. Also klar, wenn du mit jemandem reist und dann sind wir ehrlich, dass die meiste Zeit des Reisens besteht eigentlich aus dem Warten. Du wartest auf ein Flugzeug, du wartest vielleicht auf ein Taxi oder sonst irgendwas. Das gehört eben auch als Wrestler ganz extrem mit dazu. Und nicht zuletzt sagen ja auch viele Wrestler, dass diese Reisestrapazen, also wenn du unterwegs bist, dass das eigentlich das viel, viel anstrengendere ist. Ne? Gerade innerhalb Europas oder auch innerhalb der USA, wo die Distanzen noch viel, viel größer sind, da ist natürlich das Ding, ja, dass du oftmals dann vielleicht mit 4 Leuten, und wir wissen, Catcher sind in der Regel jetzt nicht so kleine Menschen, in einem kleinen Auto sitzt. Und das ist, geht natürlich tierisch auf die Gelenke und auf die Knochen und sowas. Das ist nicht bequemes Reisen oder komfortables Reisen. Das kommt vielleicht erst dann später, wenn du ein gewisses Standing hast und sagen kannst, hier, Alberto Del Rio lässt grüßen, ich will Business Class fliegen oder so, oder erste Klasse fliegen. Aber diesen Status musst du eben erstmal arbeiten. Deswegen, diese Reiserei gehört dazu. Und wenn du da viel Zeit miteinander verbringst, du erlebst ja auch einfach kuriose Sachen. Das reicht ja dann wahrscheinlich von irgendwelchen Autopannen bis hin zu, ich weiß nicht, komischen Geschichten, die da halt eben so passieren, wenn du unterwegs bist. Also klar, also das gehört garantiert da mit dazu in irgendeiner Art und Weise. Aber man muss das eben auch lieben. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich finde das Reisen cool, wenn es sich eben in Maßen hält. Aber als Wrestler bist du da auch wirklich in Massen unterwegs. Und ich glaube, damit sind wir dann auch schon so ein bisschen bei den Schattenseiten.
Kann ich nur kurz was sagen?
Ja.
Weil das genau die Mischung eigentlich noch ist. Ich glaube, wenn du Wrestler bist, bist du das vom ganzen Herzen und voll überzeugt, weil das Wrestler-Dasein bestimmt dein komplettes Leben. Es ist halt nicht nur diese paar Minuten, die du im Ring bist, sondern auch Backstage, die Reisen, genauso wie Promotermine, das Training, darf man auch nie vergessen, dass die auch während der Reisen immer trainieren müssen. Dein ganzes Leben besteht halt einfach aus Wrestling.
Ich meine, das Witzigste dabei ist doch sogar das, was du mal erzählt hast, oder auch, ich weiß gar nicht, ob es auch auf Patreon ist, dieses Interview mit LAX, also mit EYFBO, wo dann wirklich einer von beiden sagt, ich weiß gar nicht, ob das Ortiz war, ich weiß auch, also egal, dass einer sagt, ey, ich reise super gerne, so, ich bin irgendwie Single, alles cool, und der andere sagt eben, okay, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind zu Hause, das ist zwar mein Job, aber ist jetzt auch eigentlich gar nicht mal so geil, dass ich jetzt nie bei meinem Kind bin.
Ja.
Und ich finde, das fasst natürlich eigentlich ziemlich gut zusammen.
Ja, das ist nun mal auch so, und ich glaube, das ist auch wirklich das, ja, was so ein bisschen einem so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückholt, finde ich. Also klar ist das irgendwie geil, so vor Publikum zu performen und so diese Energie zu spüren. Aber letztlich, gerade wenn du dann auch vielleicht ein bisschen älter bist, ist es dann nun mal auch so, dass du siehst deine Familie nicht, du siehst deine Freunde nicht. Du hast pausenlos, bist du eigentlich damit beschäftigt, wahlweise zu gucken, was du isst, wie du isst, wie viel du isst, wann du zum Training kommst, wie du deine Sachen sauber kriegst, wenn du wieder on the road bist. Das ist ja wirklich dann teilweise einfach ein ganz harter Schedule, und du verpasst ganz oft einfach auch schöne Momente, die so der normale Mensch wie wir jetzt haben. Also mal angenommen, einer von uns hat jetzt Kinder. Ganz vielen Catchern geht's ja so, dass die ihre Kinder gar nicht richtig aufwachsen sehen, weil sie dann eben immer wieder zu Hause sind. Also selbst deutsche Wrestler sagen halt auch, sie sind dann irgendwie am Wochenende quasi unterwegs. Da, wo Leute Zeit für sich, für Freunde und Familie haben, sind die on the road.
Und ich meine, so, das Krasseste dabei ist ja eigentlich die Sache, wenn wir jetzt mal von einem WWE-Wrestler ausgehen, dann sagt man, okay, ja, ist alles anstrengend und blöd, bla bla, aber dafür kriegt er halt einen Arsch voll Geld. Mhm. Wenn du das Ganze aber runterbrichst auf zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, WXW-Wrestler oder Indie-Wrestler, ist ja ganz egal, da hast du eben diese Strapazen, dass sie dann noch irgendwie auftreten, und davon leben die ja aber nicht. Also klar, die kriegen da irgendwie ihr Geld, aber du musst dich ja erstmal hocharbeiten. Und gerade so dieser Weg, das ist ja das ekelhafteste und anstrengendste, was es gibt, weil du musst dann irgendwie gucken, okay, ich muss noch irgendwie Geld verdienen, weil ich muss ja auch von irgendwas leben, ich brauche ja auch Geld, um mir Essen zu kaufen oder sowas, oder irgendwie mein Gear zu kaufen, um irgendwie zu schlafen, und dann muss ich noch am Wochenende Shows mitnehmen. Also das ist ja so ein anstrengendes Leben. Ich meine, du siehst dieses, okay, so, der verdient sein Geld mit Wrestling, alles klar, passt. Aber dann stell dir doch mal vor, diese ganzen Indie-Wrestler, was auch alleine für ein Risiko ist. Ich meine, guck dir mal jetzt zum Beispiel Nyan Simmons an. Du bist dann verletzt und bist jetzt ja nicht dieser Mega-Mega-Star, sage ich jetzt mal, sondern du bist irgendwie ein guter Wrestler, du hast auch deine WXW-Bookings und du hast dann hier und da vielleicht noch ein paar Bookings, aber wenn du dann verletzt bist, fällt das halt weg. Und dann verdienst du prinzipiell gar kein Geld.
Das fällt ja nicht nur weg, sondern die amerikanischen Wrestler haben ja noch das Problem, dass dann teilweise horrende Krankenhauskosten auf dich zukommen können, je nachdem, welche Verletzung du hast.
Eben. Ja, es gab ja auch schon oft genug, gerade für die altgedienten Wrestler. Ich erinnere mich so an so Crowdfunding-Aktionen für Sabu.
Wo genau, Sabu oder sowas. Also.
Oder Iron Sheik. Ich glaube auch, dass Masada, glaube ich, auch mal sowas gemacht hat. Also gerade diese Leute, die dann auch die extremeren Geschichten da gehen. Das kommt da schon mal alles vor. Und du verdienst da nicht viel Geld mit. Und du bist viel unterwegs. Und du machst deinen Körper eben auch kaputt. Und das Problem ist eben, diesen Sprung dann nach oben zu schaffen. Das ist eben die große Herausforderung. Und ich glaube, für die heutige Wrestler-Generation ist das Schwierigste zu verstehen, wo die eigenen Grenzen sind. Also wo, wie weit man gehen darf, was man zeigen sollte und was man auch dauerhaft, welchen Stil man dauerhaft geben kann. Ich glaube, wir werden zum Beispiel jemand wie ein Will Ospreay, der jetzt zwar, ich glaube, der verdient gutes Geld mittlerweile, da bin ich mir relativ sicher, aber ich glaube, dass der jemand sein wird, der in 30, 40 Jahren, wahrscheinlich vielleicht noch gar noch früher, ernsthafte körperliche Probleme haben wird, weil er eben so einen krassen Stil fährt. Und dieses, das Abschätzen, das gehört eben auch dazu, wenn du ein Wrestler sein möchtest. So, ich glaube, dass viele haben da die richtige Einstellung und andere denken sich wiederum so, scheiß drauf, ich boller jetzt raus, was mein Körper hergibt. Ich lebe jetzt für diesen Moment.
Ich meine,
das ist auch geil, irgendwie für uns als Fans, aber ich habe da mittlerweile ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kai, was wolltest du gerade sagen?
Ja, und das Heftige ist auch das, was David gesagt hat. Selbst wenn du nur als Indie-Wrestler, sage ich mal, anfängst, also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt in den Indies wresteln, aber ich möchte jetzt auch irgendwie doch schon was erreichen, du musst selbst da gefühlt dein ganzes anderes Leben aufgeben, nur um das zu verfolgen für relativ wenig. Also weil du bist jetzt ja nicht so der Megastar oder sowas. Du wrestelst vielleicht irgendwo vor 300, 400 Leuten und musst selbst dafür, keine Ahnung, Familie in Anführungsstrichen, Freunde und sowas in Anführungsstrichen aufgeben. Also weil
ich glaub,
du bist ja nicht mal unterwegs, also bist ja dauerhaft unterwegs und dann musst du noch, wie gesagt, auch da gucken, wie du Geld verdienst. Weil wenn du ja diesen Schritt wagst in Richtung, ich möchte das wirklich zum Beruf machen, musst du ja erstmal dafür sorgen, dass du genug Geld reinbekommst. Also das, also dieses Risiko, das einzugehen, ich finde, das ist so enorm. Und da muss man wirklich jeden Wrestler für respektieren. Weil das ist halt so ein Alles oder Nichts. Weil du verplemperst ja deine, Anführungsstrichen, besten Jahre. Du riskierst deine Gesundheit ungemein. Und wenn da nichts daraus wird, kannst du damit unglaublich auf die Nase fallen.
Ich glaube, das siehst du auch sehr oft in Dokumentationen über Wrestler oder Interviews, dass die halt oft erzählen davon, dass die vor 20 Mann oder nur gewrestelt haben, dafür 3 Stunden durch die Gegend gefahren sind und Co. eigentlich nichts verdient haben. Ich denke, wenn du Wrestler werden willst, geht es nur, indem du halt wie beim Poker All-In gehst. Du kannst es nicht anders. Du kannst Wrestler nicht halbherzig sein wie zum Beispiel Fußballer, dass du sagst, ich mache es als Hobby, kicke vielleicht in der und der Liga, aber es wird eh nie für ganz oben reichen. Du musst komplett draufgehen. Anders geht's nicht.
Ja, gut,
das ist halt ein Riesenrisiko.
Ja, ist, glaube ich, auch die Sache. Also klar, ich meine, du kannst auch sagen, okay, ich wrestle jetzt vielleicht am Wochenende oder sowas und guck mal, ob ich da irgendwie das aus Spaß machen kann irgendwo, aber du musst auch gebuckt werden. Das ist dann so, sag ich mal, so Kreisliga C-mäßig oder sowas. Aber das hat das Risiko. Aber ich glaube, das ist bei jeder Art von, egal ob Kunst oder Performance, ist so. Ich meine, jeder große Musiker oder sowas aus Deutschland wird ja doch auch sagen, ja, ich weiß noch, irgendwie, da bin ich damals im Jugendhaus aufgetreten vor 10 Leuten oder sowas.
Das ja, der Unterschied ist allerdings nur, dass du im Wrestling-Ring gerade mit halt mit Gegnern, die nicht so extreme Profis sind, deine Gesundheit extrem aufs Spiel
setzt. Das ist halt dieser große Faktor, dass du eben noch dein Wohlbefinden riskierst.
Ja, so ist es halt eben nun mal, ne? Das gehört dann da irgendwie eben auch mit dazu, ne? Du hast gerade gesagt, Verletzungen, wenn die auftreten, ist halt kacke. In den USA ist es ja noch schwieriger wegen Krankenversicherung und so hier. In Europa ist das ein bisschen anders, oder zumindest in Deutschland ist es ein bisschen anders. Es ist kein einfacher Beruf, sagen wir es mal so, und auch nicht jeder hoffnungsvolle Wrestler ist irgendwie sofort an der Spitze von irgendwelchen Promotions. Das ist wirklich ein harter und steiniger Weg. Lass uns doch mal vielleicht mal ganz unten anfangen. Also, wir haben auch schon ein paar Mal so Anfragen bekommen, ne? Wie kann man denn hier in Deutschland Wrestler werden? Also, Kai, du hast gerade die Wrestling Academy angesprochen. Die ist in Essen, ist die Trainingsstätte und das Ausbildungszentrum von der WXW. Sicherlich in der Größenordnung in Deutschland die größte Location für sowas. Unter anderem, also Head Coach ist Walter, der trainiert dann eben aber auch eher die Fortgeschrittenen. Ansonsten hast du Leute wie einen Julian Pace oder einen Jay Skillett, die sich dann um die die Einsteiger und die Fortgeschrittenen quasi kümmern. Es sind Essen, aber es gibt ja auch noch andere Trainingsschulen in Deutschland. Was fällt dir da ein?
Gibt's nicht die eine von dem Schwinger Club fällt mir gerade noch ein.
Also, ja, Rick Baxter.
Genau, Rick Baxter, genau, der trainiert doch auch. Ich meine, der kam doch auch in dieser Ilya-Doku vor, wo die auch zusammen trainiert haben.
Genau, gibt's auch. Ich glaube, die ist in Dresden. Ich weiß aber nicht gerade, wie sie heißt. Das müsste irgendwas mit Next Step zu tun haben.
Genau.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie die heißt. Ansonsten gibt's natürlich auch, wenn wir da gerade schon in der Ecke sind, Berlin, die GWF-Wrestling-Schule von Crazy Sexy Mike und Ahmed Scheer. Im Norden, in Hamburg, gibt's natürlich noch den Nordisch Fight Club von Carsten Kretschmer, wo unter anderem ja auch jemand wie einen Axelita Junior, Marcel Bartel, rausgekommen ist. Da oben haben wir auch noch die EWP Wrestling School von Ecki Eckstein.
Und kann ich da eine Frage stellen?
Ja.
Wisst ihr, was sowas kostet?
Kannst du sogar auf der Seite bei der WXW nachschauen. Also ich glaube, wenn du zweimal die Woche Training mitnehmen willst bei der WXW, kostet das pro Monat 35 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Also die Preise stehen auf jeden Fall bei der WXW, stehen die auch auf der Seite.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Das hängt auch von Wrestling-Schule zu Wrestling-Schule ab einfach. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt da bei allen, glaube ich, einen Mitgliedsbeitrag und dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche Perks obendrauf quasi, wenn du noch mal ein Einzeltraining oder sonst irgendwas haben willst. Geht alles, also es ist natürlich auch da wieder, ne? Ich kenne auch Wrestler, also zum Beispiel Julian Pace ist jemand, der jetzt gerade ja graduiert ist quasi und jetzt bei der WXW im Main Roster ist. Der hat ursprünglich bei Alex Wright angefangen zu trainieren, hat aber dann gesagt, das habe ich aus dem Interview, was er irgendwann mal vor so einem Jahr oder so geführt hat, und dann hat er aber auch gesagt, mein Problem war, ich hab zu weit weg von der Trainingsstätte gewohnt. Und ich konnte mir das nicht leisten, jedes Wochenende dahin zu fahren, plus dann eben auch nochmal den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Weil, na klar, wir müssen auch alle von irgendwas leben und auch als Student musst du von irgendwas leben. Und je breiter quasi die Fläche abgedeckt wird, wo gute Schulen sind, umso besser, ne? Also, aber du musst erstmal investieren. Und da kommt ja auch noch, wo wir gerade beim Thema Geld sind, ne? Da kommt ja auch noch anderer Kram dazu. Du brauchst ja auch die entsprechende Gear. Also du brauchst auf jeden Fall dann auch irgendwann mal, ne, wenn du dann mal so weit bist, dass du antreten kannst, brauchst du entsprechende Ausrüstung. Du brauchst Kneepads, du brauchst Schuhe, du brauchst eine Butze und vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie professionell das angehen willst, ne? Das kommt natürlich dann auch noch mit dazu. Und ja, was sind denn die Grundvoraussetzungen, dass man bei sowas eigentlich anfangen kann, David? Was würdest du da an Nummer 1 setzen?
An Nummer 1 würde ich erstmal sagen, dass jemand sportlich sein müsste. Also eine Person wie ich zum Beispiel würde keinen Sinn ergeben, egal in welchem Alter. Und nach der Sportlichkeit würde ich das Alter setzen und dann die Passion, die Zeit, den Zeitaufwand, den du einfach damit verbinden musst, das geht nur, wenn du da wirklich eine Passion für hast. Aber machen wir uns nichts vor, es sind zwar auch Schauspieler, die unterhalten, aber an erster Linie muss einfach das Sportliche stehen und du brauchst ein sportliches Talent und auch, ich würde sagen, eine gewisse niedrige Schmerzgrenze.
Ja, wobei du das tatsächlich lernst. Also das ist das, was ich immer wieder ganz oft gehört habe, gerade diese Schmerzgrenze. Dein Körper gewöhnt sich relativ schnell dran. Also, was heißt relativ schnell? Er gewöhnt sich dran, sagen wir es mal so. Weil es ist ja nicht nur das, die Stürze sind es ja nicht nur, es ist ja natürlich auch das in die Seile laufen und all sowas. Da gewöhnst du dich aber dran. Sportlichkeit, klar, ist ganz klar von Vorteil. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die WXW auch sagt so, uns ist egal, kommt hier hin, wir bringen dir das bei. Wenn du das willst, dann können wir dir auch beibringen, wie du abnimmst, wie du ein bisschen fitter wirst und wie du mehr aus dir rausholst. Das kommt natürlich dann da mit dazu, ne? Weil was man aber, glaube ich, braucht, was zum Beispiel ich überhaupt nicht hatte, ist einfach eine gewisse Koordination und auch eine gewisse so ein bisschen Sorgenfreiheit und Angstfreiheit. Du musst halt schon den Leuten da vertrauen können. Und ich habe zum Beispiel das Riesenproblem gehabt, dass ich bestimmte Bumps, die wir gemacht haben, die konnte ich einfach nicht. Ich hatte tierische Panik vor einem Flip-Bump und vor einem Back-Bump und sowas. Und ich konnte nicht fallen. Ich war gefallen wie ein nasser Sack. Und je schwerer du dich tust, umso länger dauert's auch quasi, bis du dann Bewegungsabläufe gelernt hast. Das ist nun mal so. Kai, was würdest du denn dann noch mit reinführen hier als Grundvoraussetzung fürs Wrestling-Training?
Oh, auf jeden Fall ein starkes Durchhaltevermögen. Also wie bei jedem Sport natürlich. Ich muss ja immer sagen, okay, ich will das jetzt durchziehen. Aber also ich finde trotzdem diese Sache mit dem Schmerz und sowas ist halt nicht zu unterschätzen. Und auch was halt Fortschritte angeht. Ich meine, das kennt man, wenn man jetzt irgendwie Kampfsport macht. So, du lernst am Anfang wirklich die Basics. Und nicht so nach dem Motto, okay, ich mache das jetzt eine Woche und dann kann ich das, sondern du machst das einen Monat, du machst das 2-3 Monate oder sowas. Und ich glaube, wenn du wirklich irgendwie einen Monat oder 2 Monate lang immer nur Bumps nimmst und dann wieder hinfällst und dann wieder in die Seile rennst, da sagen viele, ey, ganz ehrlich, ich dachte jetzt, ich mache hier irgendwie geile Finisher oder springe vom Top Rope oder sowas. Also dieses, das ist halt schon ein harter, steiniger Weg. Also es klingt jetzt tatsächlich mega Erfahrung, aber so ist es ja, wenn du irgendwie mit irgendwas anfängst. Das ist ja auch, wenn du irgendwie Musikinstrument lernst. Du musst halt wirklich die Basics die ganze Zeit machen und diese Dauer dabei. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel auch bei der WXW auf die Seite guckst, da wird gesagt, hier ist jemand, der feiert jetzt irgendwie sein Showdebüt. Der ist aber schon seit 4 Jahren oder sowas dabei.
Ja, klar.
Und
ja.
Dass du wirklich, weil du musst ja auch dieses Level erreichen, nicht, dass du nur anderen vertraust, sondern die müssen ja auch dir vertrauen können. Und ich meine, klar, ich würde mich jetzt auch nicht von einem irgendwie durch den Ring schmeißen lassen, der sagt so, ja, ich bin jetzt seit 2 Wochen hier, cool, oder? Und dieser lange Weg dahinter, ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen.
Nee. Ich glaube, da ist auch, wo die Rosinen quasi rausfallen. Du siehst ja auch, ja, bei Breaking Ground hast du es ja beim Network ganz gut gesehen, dass es da halt Wrestler gibt oder auch Sportler, die daran teilnehmen und einfach irgendwann aufgeben, die einfach nicht mehr diesen Biss haben und einfach nicht weitermachen können. Und ich glaube, ein guter Wrestler muss einfach diesen inneren Schweinhund mehrfach besiegen können und immer weitermachen wollen, weil sonst hörst du auf und das war's dann.
Ja, das ist eben genau das. Du musst das eben wirklich wollen und dann auch dafür arbeiten. Also das darf man eben auch nicht unterschätzen. Es gibt die allerwenigsten, kommen in den Ring und fühlen sich da wirklich wohl. Bei manchen dauert es einfach sehr lange, um auch die Bewegungsabläufe zu lernen. Weil auch wenn du aus anderen Kampfsportarten kommst, keine Ahnung, wenn du jetzt als Boxer ins Wrestling kommst, das ist ja was ganz anderes. Ne? Und das braucht einfach Zeit. Und auch dann, bist du, wie du gerade richtig gesagt hast, ne, es ist ja dann auch so, das heißt ja nicht eindeutig, dass du dann auch schon bald dein Debüt feiern wirst. Nur weil du jetzt da, keine Ahnung, 5 Trainingseinheiten hinter dir hast, dann stehst du ja noch nicht im Ring. Das war früher mal so. So ist es ja wirklich mal gewesen. Das hat ja auch mal, auch da wieder Verweis auf WXW Now. Also da hat ja dann auch mal Christian Jacobi und Tassilo Jung sprechen da auch unter anderem über die ersten Gehversuche, wie es dann gewesen ist. Und da war es dann wirklich so, dass du dann zum Training in Anführungsstrichen gekommen bist. Und dann hieß es dann so, ja, und heute übrigens, heute proben wir mal die Powerbomb. So, ohne sonst irgendwas. Ne? Oder erste Frage ist, was ist denn dein Finisher? Ne? Also ein Kram. Das ist heutzutage ja zum Glück bei ganz vielen Schulen, also zumindest bei denen, die wir jetzt hier genannt haben, ist das ein ganzes Stück anders. Da geht es dann eher darum, dass du die Basic lernst, die werden oft wiederholt und dann arbeitest du dich sozusagen vor. Und dann kommt eigentlich der Punkt, ja, wo man dann eigentlich schon gucken muss, wie man sich selber präsentiert. Also wenn du dann irgendwann sozusagen die Ringreife hast, ja, dann musst du dich einfach ja, präsentieren können. Du musst dann in den Ring steigen können und von da aus aufbauen. Ne? Und da gehört natürlich dann auch das Reisen mit dazu. Du musst, ist ja auch so eine Faustregel, also je häufiger du quasi unterwegs bist und mit je mehr unterschiedlichen Wrestlern du irgendwie antrittst, umso besser, weil umso sicherer wirst du, umso mehr Facetten vom Wrestling lernst du, weil Wrestling ist nicht gleich Wrestling. Also Wrestling in Deutschland ist anders als das Wrestling in England oder als das Wrestling in Mexiko oder als Wrestling in USA. Da gibt's ja riesige Unterschiede, hatten wir auch schon mal einen Podcast zu. Lass uns mal dann so diesen Sprung langsam in das große Business hier wagen. Also sprich, wir tun das mal so, als wären wir jetzt schon Wrestling-Training gewesen. Wir hätten ja erste Erfolge gefeiert und sind jetzt quasi so auf dem Independent-Level auf einem ganz guten Niveau. Und da kommt dann meine Frage, wieder an David natürlich, welche Rolle spielt denn Social Media in der heutigen Zeit, gerade auch bei Wrestlern, um sich selber zu vermarkten?
Ich denke, es ist schon ein sehr wichtiger Punkt, weil es dir ein Werkzeug quasi gibt, womit du ja Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst. Du kannst ja noch so ein guter Sportler sein, wenn es jemand nicht mitkriegt, der wichtig ist, hilft es dir halt nicht. Du kommst dann eh nicht weiter. Es gehören halt, damit du den Aufstieg schaffst, immer zwei Partner dazu. Einmal du selber, du musst die Leistung bringen, aber auch jemand, der diese Leistung sieht. Und es bringt halt nicht, wenn das keiner mitkriegt. Und Social Media ist ein sehr kostengünstiger und guter Weg, das zu machen. Es gibt ja auch verschiedene Wrestler, die das ja damals selber geschafft haben oder die halt das immer mehr nutzen und so einen eigenen Hype kreieren und einfach von den Leuten ja nicht nur gesehen werden, sondern dieser Name sich verbreitet. Und irgendwann kommt dann vielleicht ein wichtiger Manager oder ein Trainer von einer anderen Liga, der sagt, warte mal, habe ich doch schon mal gehört, wer ist denn das eigentlich? Und das ist etwas, was es früher nicht gab. Früher mussten halt die Leute wirklich zu den Hausshows hinfahren, um dich zu sehen. Und da musstest du halt Glück haben. Aber jetzt kannst du ein bisschen das auch selber noch steuern oder zumindest diesen Fuß in der Tür reinkriegen.
Ja, das auf jeden Fall. Und du kannst so ein bisschen deinen eigenen Hype kreieren natürlich auch, ne, durch Social Media. Wenn du da kreativ bist und wenn du da oder wenn du da jemanden hast, der da irgendwie so ein Händchen für hat, dann geht das schon. Also Kai, was fällt dir da ein? Also wir haben jetzt ja aktuell, ich meine, die Jungs sind auch einfach gut im Ring, aber wenn man sich mal so anschaut, was der Bullet Club mittlerweile für eine Maschinerie dahinter sich hat, inklusive YouTube-Shows und allem drum und dran, das ist schon beeindruckend, oder?
Also wenn ich Wrestler wäre, würde ich immer so posten, so Ed A muss sich auf ein Big Mac einladen, ohne Scheiß, gib mir 3 Wochen, ich bin im Main Event. Nein, also ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Arbeit auf Twitter und Facebook und sowas fast genauso wichtig ist wie das Training. Also weil gerade in der heutigen Zeit, ich meine, es gibt ja sogar Wrestler, die sind unfassbar gut, die sind, so du siehst im Ring, denkst du, wow, der ist fantastisch, die bleiben einem aber nicht so extrem im Gedächtnis, weil es halt nicht so die Persönlichkeit ist. Zum Beispiel, mir fällt da irgendwie so ein, zum Beispiel ein Timothy Thatcher. So, wenn man den jetzt sieht und jetzt gerade auf WXW-Fan ist, sagst du so, okay, krasser Typ, guter Wrestler. Aber wenn jetzt so irgendeiner auf Twitter unfassbar witzig ist oder irgendwie irgendeinen Kram postet, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt irgendwie, nehmen wir mal einen Kevin Owens als Beispiel, selbst wenn er bei einer Show oder sowas nicht so gut ist oder auch ein Rusev oder auch hier, wenn wir nochmal bei der WWE bleiben, Zack Ryder zum Beispiel, Leute, die dann vielleicht nicht so im Ring überzeugen, jetzt natürlich, wie gesagt, ein Kevin Owens ausgenommen oder auch ein Rusev, aber ein Zack Ryder, also die haben dann trotzdem diese Internetpräsenz und auf einmal sind die Leute unfassbar hinter denen, weil das so einen eigenen Hype kreiert. Und das kannst du natürlich auch gerade in den Indies nutzen, dass dann vielleicht Leute, die nicht so diese Überflieger im Ring sind, trotzdem irgendwie eine Sympathie gewinnen, weil man sagt so, ach doch, der ist ja bei Social Media oder der ist ja auf YouTube oder auf Twitter so unfassbar witzig, den mag ich jetzt.
Du kannst auch umgekehrt den Glücksfall haben, dass jemand mit einer großen Reichweite auf dich aufmerksam wird. Zum Beispiel, als Ilja zurückkam, hat ja Kevin Owens gepostet auf Twitter. Und das hat halt Ilja einen mega Push gegeben in Sachen Viralität. Und dadurch ist er halt in einen Fokus gekommen und in eine Reichweite, die er selber vielleicht gar nicht erst erreicht hätte.
Ja, das stimmt. Ich glaube, Wrestling-Menschen, also Wrestling-Fans, sind ja auch irgendwie so eine ganz spezielle Zielgruppe. Und ich glaube, du musst eben als Wrestler auch wissen, wie du die irgendwie erreichen kannst, ne? Und das haben zum Beispiel, der Bullet Club macht das ja einfach mit diesem Wir gegen alle. So, das ist ja einfach dieses Prinzip, ne? Wir sind was Eigenes, was groß werden will. Unterstützt uns dabei. Und das ist ja auch gewachsen. Das gab's aber zum Beispiel auch auf einer anderen Schiene. Zum Beispiel jetzt mit Grado vor einigen Jahren. Der tritt, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch bei Impact auftritt, aber ich glaube schon. Ich meine, da ist er irgendwie mit seiner Freundin unterwegs, wenn ich beim letzten Mal richtig zugeschaut habe. Und ganz, ganz aktuell ist es ja PCO. Also Pierre-Carl Houlet, den kennen vielleicht einige noch früher von den Quebecers, ne? Oder als Jean-Pierre Lafitte, als böser Pirat, der damals Bret Harts Jacke geklaut hat übrigens. Ich weiß nicht, ob er sie wiedergegeben hat, aber ich glaube schon. Und der hat es ja tatsächlich geschafft, mit so ultra-trashigen Videos irgendwie die Leute wieder zu erreichen. Und der ist jetzt irgendwie, ich glaube, 52 oder sowas und beschreitet plötzlich auf dem Indie-Circuit wieder die ganz, ganz großen Matches. Hat gesagt, ich komme wieder zurück. Hat sich dann da ablichten lassen, wie er irgendwelche Backsteine zerschlägt und wie er irgendwie sich bearbeiten lässt, damit er mit der hart wie Stein wird und sonst irgendwas. Also ganz absurder Kram, total trashig, wie früher schlechte 90er Jahre Babyface oder Heel-Promos eigentlich schon fast. Aber die Leute finden es total geil. Dazu reißt er sich eben im Ring total den Arsch auf. Also wer, sag mal, seinen Kampf gegen Walter zum Beispiel gesehen hat, vom WrestleMania-Wochenende, glaube ich, war das. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall auf YouTube zu sehen. Krasses Ding, auch was der Mann da nimmt. Und der tut ja gerade überall. Der ist bei PWG, der kommt im Herbst zu WXW und ist auch ansonsten echt plötzlich so ein Hype. Und die Leute finden ihn halt cool, weil er so ein bisschen Chuck Norris-mäßig irgendwie ist, ne? Und das ist schon geil. Also Social Media und je nachdem, wie du dann eben die Wrestling-Fans erreichen kannst, das ist eben schon eine Macht für sich. Und das kann funktionieren. Bei Zack Ryder haben wir es ja auch gesehen. Wir haben auch gesehen, wo es danach verlief. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch bei den fallen gelassenen Storylines drüber gesprochen, oder?
Genau.
Ja,
Der gute Wheelchair-Rider.
Aber trotzdem, andersherum muss man sagen, Zack Ryder hätte nie diesen Fokus bekommen, ohne dass er die eigene Show gehabt hätte, die halt viral ging.
Ja, das stimmt absolut, natürlich. Genau. Ja. Lass uns mal zum Performance Center kommen. Also sprich, wir haben jetzt dann irgendwie unseren Weg geschafft. Wir sind irgendwie bei WWE unter Vertrag genommen. Das läuft ja inzwischen auch. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen über Scoutings und so weiter und so fort, Tryouts. Performance Center hat 5 Jahre Bestehen gefeiert jetzt kürzlich. Welche Bedeutung hat das Performance Center für euch und auch gerade für WWE im Allgemeinen? Weil das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Also, David, wie siehst du die Rolle des Performance Centers gerade auch für WWE als Unternehmen?
Ich glaube, das ist die wichtigste und beste Investition, die WWE gemacht hat in den letzten 20 Jahren.
Ich wollte genau das Gleiche sagen übrigens. Ich wollte genau den gleichen Satz sagen.
Aus einfachen Gründen, dieses Center ist halt genial. Es ist das Total Package. Du hast nicht nur die Möglichkeit, selber zu trainieren, sondern auch noch bekannte Wrestler oder erfahrene Wrestler, die dir helfen können. Du hast deinen Trainer. Du hast auch deinen Bereich, wo du fitnessmäßig trainieren kannst oder halt deine Schwächen ausmerzen kannst. Die haben ihre eigenen Räume, in denen du vor der Kamera lernst zu reden, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, was ein Riesenvorteil auch gegenüber anderen Ligen ist vielleicht, weil die das sehr stark forcieren. Die haben einen eigenen kleinen Entrance gebaut, wo du auch dein Entrance üben kannst. Du wirst immer wieder, wie soll man sagen, immer wieder getestet, kriegst Feedback. Und so bauen sie halt wirklich diese Talente auf, wo sie denken, okay, da könnte was draus werden. Aus vielen wird natürlich nichts. Aber was du jetzt deutlich merkst, ist, die Wrestler, die von NXT hochkommen, die meisten, die haben direkt alles. Du merkst zwar, okay, die müssen noch ihre Erfahrungen sammeln, sondern nicht komplett ausgreift, aber alle Basics sind vorhanden, die sind nicht so unsicher wie früher vielleicht. Mhm. Und natürlich, du hast halt Wrestler wie Apollo Crews, die halt ja ein bisschen untergehen und Co. Aber wenn man das mal runterbricht, ist eigentlich genial, was die gemacht haben. Zusätzlich auch, finde ich, sicherer für die Leute, weil du hast halt erstmal eine feste Umgebung, wo du innerhalb in der Company arbeiten kannst. Dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen, beziehungsweise diesen Zusammenhalt zu forcieren. Und genauso gibt es da ja auch Ärzte, die immer wieder checken, wenn irgendwas ist vor Ort, was ist da genau, halten dich zurück und dadurch einfach viele Risiken minimieren.
Ich glaube auch, dass das Performance Center ganz, ganz wichtig für WWE ist. Und man muss ja dazu sagen, da trainieren ja dann nicht unbedingt die Leute, die schon aus den Indies mit 10 Jahren Erfahrung da irgendwie reinrutschen. Die trainieren dann natürlich auch, weil auch bei erfahrensten Wrestlern kannst du immer noch Kleinigkeiten verändern. Also das sind ja oftmals nur Nuancen, die sehen wir teilweise gar nicht. Also das sind ja, das ist manchmal vielleicht eine Bewegung, es ist manchmal vielleicht auch eine Bewegung, die zu viel ist. Vielleicht die Fußarbeit oder gewisse andere Geschichten, die wir als Normalfan gar nicht so wahrnehmen in irgendeiner Art und Weise, ne? Aber in der Gänze, also sprich, wenn man dann wirklich an diesen ganzen Kleinigkeiten, an diesen ganzen kleinen Stellschrauben dreht, das macht dann eben schon einen Unterschied. Ich habe ja zum Beispiel letztens gesagt, dass ich finde, dass ein Kyle O'Reilly, seitdem er bei NXT ist, viel, viel besser für mich rüberkommt, als er das in seiner ganzen Indie-Zeit tut. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass man ganz viel an diesen Kleinigkeiten bei ihm gearbeitet hat und er wirkt ruhiger und er wirkt abgeklärter und souveräner im Ring. Und das ist, glaube ich, auch gerade das, was Leute wie ein Robbie Brooks seid oder wer auch immer, oder William Regal oder wer auch immer da trainiert, Chris Hero, was die denn mitgeben können. Und das eigentlich wirklich Geile am Performance Center finde ich auch, dass die da teilweise ja Leute reinbringen können, die mit dem Wrestling noch nie was zu tun gehabt haben, die halt sagen, ich war Footballspieler, ich war, weiß ich nicht, Fitnessmodel, Bodybuilder, Gewichtheber oder sonst irgendwas. Und dass man denen da das Wrestling beibringen kann.
Und ich meine,
ich sag mal Alexa Bliss, ne? Die war Bodybuilderin.
Ja, genau, solche Sachen eben. Aber ich meine, die Sache dabei ist ja auch, du züchtest damit ja auch schon so dein WWE-Produkt heran. Also ich meine, zwischen diesem Indie-Style und dem WWE-Style, da liegen ja auch noch mal Welten. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, glaube ich, mal ein Interview mit Finn Balor, der dann auch sagt, da wird ja auch erklärt, okay, das ist die Hardcam-Seite, deswegen mach das so und so. Also darauf achtest du ja in den Indies eigentlich gar nicht. Da ist okay, du bist jetzt irgendwo in der Halle und da wrestlst du und dann ist gut, weil du hast halt deine Zuschauer hier vor Ort. Ich meine, klar, heute hat zum Beispiel auch irgendwie ein WXW oder Ring of Honor, die haben ja auch ihre Productions, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du musst ja auch bei der WWE deinen Move so in Richtung Kamera zeigen. Ich meine, ein schönes Beispiel, was zum Beispiel du, Olaf, die ganze Zeit immer erwähnst, ist diese Daniel Bryan Kettle Mutilation oder wie sie heißt. Das ist halt ein Move, den kannst du on camera relativ scheiße bringen, weil er eben nicht dafür gemacht ist. Und dann sagst du, ah, mach das doch mal lieber so und so. Oder positioniere dich doch da und da. Also diese ganzen Kleinigkeiten, dann nochmal, greif doch mal bei dem Move so. Dieses auch vorbereitet werden. Also, weil viele, die da hinkommen, ich meine, klar, du hast auch Footballer oder sowas, aber so Wrestler aus den Indies, die da hinkommen, die können ja wrestlen, die sind ja nicht aus Spaß. Aber das ist dann eben diese Sache, ja, du kannst wrestlen und jetzt bringen wir dir bei, das, was du kannst, auf unser Produkt anzupassen, damit es einfach optimal ist. Und das ist, genau. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir bestimmt gar nicht sehen, wo aber jeder Trainer im Performance Center sagt, das musst du anders machen, mach das mal so und so. also dieses Auge dafür, was natürlich ganz viele möchte gern Fans behaupten zu haben, dieses, oh, ich weiß ja alles, wie gut aus, was gut, ich weiß ja, wie Sachen gut aussehen, was für ein Wissen dann auch ein Regal oder auch zum Beispiel ein Chris Hero mitbringen, ich glaube, das können wir uns nicht im Ansatz vorstellen.
Nee, das ist auch einfach so. Also da sind wir noch ganz weit von weg. Also da muss man sich auch gar keine Illusion machen. Wenn wir sagen, keine Ahnung, dieser Kampf war hervorragend, dann finden die immer noch Nuancen, die man verändern könnte und wo vielleicht manche Aktionen eben noch ein bisschen besser gewirkt hätte, wenn hier eine Pause mehr gewesen wäre, wenn man sich hier mehr Zeit gelassen hätte. Ich glaube, gerade dieser Faktor, ich reite da gerade so ein bisschen drauf rum, tut mir leid, gerade dieser Faktor Zeit und Ruhe, glaube ich, ist was vielen Indie-Wrestlern heutzutage so ein bisschen abgeht, weil es einfach in ganz vielen Promotions einfach so Schlag auf Schlag gehen muss. Mhm. Das ist zwar geil, aber dadurch wirken Kämpfe natürlich auch häufig ein bisschen unruhig oder hektisch oder sonst irgendwas. Oder manche Spots oder manche großen Aktionen gehen inmitten der ganzen anderen großen Aktionen einfach unter. Manchmal ist, ich bin da inzwischen auch eher ein Freund von, der sagt, weniger ist mehr. Also lieber weniger Aktionen, dafür mehr Psychologie und besseres Verkaufen. Und gerade auch Verkaufen ist ja auch so eine Geschichte, also Selling in Anführungsstrichen, was viele auch noch erstmal ein bisschen lernen müssen. Da gehört auch ein schauspielerisches Talent zu. Und das können viele auch nicht besonders gut. Und manche brauchen dafür einfach. Manche können das von Haus aus. Ich meine, Dolph Ziggler oder sonst irgendwas, der verkauft ja immer alles, als wenn er gleich sterben würde. Aber das gehört, ja, und auch Shawn Michaels früher auch. Ja. Oder Mr. Perfect zum Beispiel. Sind ja so Beispiele für. Ja, lass mal dann so die einzelnen Punkte durchgehen. Ich glaube, das war so ein Thema, was David mal aufgegriffen hat. Was es denn quasi braucht, damit ein Wrestler auch bei einem Mainstream-Publikum gut ankommt. So, also quasi der Auftritt. So, David hat gerade schon die Bühne angesprochen, so ein bisschen, die man da hat. David, was gehört denn für dich da dazu, damit ein Wrestler quasi von Anfang an so einschlägt?
Sehr viele Faktoren. Also, du kannst noch so gut im Ring sein, das Sportliche mal außen vor. Du brauchst mehrere Sachen. Selbst wenn du Ausstrahlung hast, brauchst du einen guten Theme-Song. Wir alle kennen halt Beispiele von Theme-Songs, Cesaro, die sehr viel kaputt machen. Genauso wie ein Outfit einfach auch sehr viel ausmacht. Ein Stone Cold, da weiß halt jeder, es war was Prägnantes. Er hatte diese Weste, schwarze Kleidung, schlicht. Das ist einfach eine andere Optik. Oder ein Shawn Michaels, die Hose, die er immer getragen hat. Das ist etwas, was auffällt, aber was zu dir passen muss. Und natürlich dazu Gesten, Catchphrases und das Gimmick natürlich auch. Wie stark das eigentlich von Bedeutung ist, merkt man an mehreren Wrestlern. Sagen wir zum Beispiel, Daniel Bryan ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Er kam als Indie-Gott quasi zur WWE, hat debütiert, wurde dann natürlich entlassen, aber er kam dann wieder als Single-Wrestler und anfangs hat einfach nichts funktioniert. Man muss ehrlich sein, die Reaktion von der Crowd war nicht gut, der Charakter war irgendwie langweilig und dann hat er daran gefeilt, immer weiter. Er hat die Yes-Geste gemacht, er hat seine Optik verändert und Optik ist nun mal was Wichtiges, weil wir alle sind nicht blind, sondern wir sind halt oberflächlich. Und da, irgendwann hat es geknackt. Dann hast du sofort gemerkt, jetzt zündet der. Genauso wie umgekehrt es für ein Wrestler ein Todesurteil sein kann, im Grunde genommen, wenn du einen Comedy-Charakter hast. Oder eine Optik, die halt in den 80ern zum Beispiel öfters mal war, mit diesen Comic-Charakteren. Da konntest du noch so viel machen, es hat dann nicht geklappt. Und diese kleinen Bausteine, die eigentlich von außen kommen und zeitgleich von dir mitgetragen und verstärkt werden müssen, die machen erst einen Wrestler zu einem Superstar.
Mhm. Schau dir mal zum Beispiel einen The Miz an, vor, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren oder sonst irgendwas, der dann da ja rausgekommen ist, man wusste gar nicht so genau, was soll er eigentlich darstellen. So, das hippe Kid von nebenan, also irgendwie dann mit seinem komischen Hut, auch mit seinen Gesten, den Handschuhen und ich weiß nicht was.
Huawei.
Genau sowas, ne? Da hat man dann auch gemerkt, dass er Stück für Stück wurde da reduziert, dann irgendwie mehr Wert auf den Charakter und auf das Micwork gelegt und irgendwann kam dann da was Charismatisches bei raus. Dazu dann eben noch diese Filmgeschichte.
Und der Theme-Song.
Ja, natürlich.
Dieses das Awesome, auch. Allein schon die Idee mit dem Awesome und dann einen Theme-Song zu haben, wir haben ja schon mal gesagt, bei Theme-Songs ist wichtig, diese ersten 2 Sekunden, die müssen reinballern. Genauso wie halt jetzt bei Seth Rollins aktuell, diese kleine Änderung im Theme-Song, die hat ihn für mich, so blöd es klingt, plötzlich viel interessanter gemacht und bei der Crowd auch.
Ja. Der Witz ist, entschuldige, Kai, ich lasse dich gleich dran. Der Witz ist, ich habe mir letzte Woche, ich weiß gar nicht, welcher Pay-Per-View es war, aber ich habe mir einen Pay-Per-View angeguckt und da kam Seth Rollins rein und dann sollte das, war dieser Moment da, wo eigentlich dieses Burn It Down kam und es kam nicht. Und ich habe so in meinem Kopf, lief dann so im Kopf, lief wirklich ab so, Burn It Down und es kam nicht und das war irgendwie so, oh.
Ja, und so, überleg mal, so eine Kleinigkeit,
ja.
Das muss halt aufeinander kommen. Erstmal diese Stelle hat es prägnant gemacht, dadurch war direkt dieser Bam-Effekt. Zeitgleich war das eine Catchphrase, die die Crowd übernommen hat, jetzt um für ihn zu schänden. Ein kleiner Baustein, der sehr viel ausmacht, genau wie bei The Miz, dieses Awesome, alles geändert hat.
Ja, Kai, du wolltest irgendwas sagen.
Genau, also ich finde ja, das Interessante ist ja auch, das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ein Wrestler sagt, ach Mann, ich glaube, ich mache jetzt mal das und das. Ich glaube, ich sage jetzt mal das und das. Also das ist ja auch bei der WWE so eine unfassbare, ich nenne es mal, Marktforschung, die dahinter steckt, dass man sagt, okay, was könnte wie passen, was macht wie warum Sinn? Ich meine, das ist ja nicht aus Spaß so, dass sie irgendwie eigene Musiker oder Komponisten haben, die dann da sitzen und Themes kreieren. Also da steckt ja auch immer was hinter. Ich finde, WWE hatte so eine sehr, sehr schöne Mini-Series auf YouTube, wo dann irgendwie erklärt wurde, warum das Bobby Roode-Theme so und so ist, warum das Nakamura-Theme so und so ist, wie das entstanden ist, was der Sinn dahinter ist. Und das sind ja so viele Sachen, da machen sich auch Leute Gedanken. Das ist ja nicht so, dass ein Wrestler sagt, ach, ich glaube, ich würde jetzt mal gern anfangen, Yes zu sagen. Also da steckt ja viel, viel mehr hinter. Das ist ja, also das entscheidet ja nicht nur einer alleine. Und das Heftige dabei ist ja, dass jeder Wrestler quasi so eine ganz eigene Corporate Identity hat. Also zum Beispiel, du siehst irgendwie so eine pinke Brille, sagst du, okay, alles klar, Bret Hart. Und du siehst irgendwie so eine Wes sagst, ah, klar, Stone Cold. Das sind ja so viele Sachen, du siehst irgendwie, also es gibt ja so viele Sachen, wo du sagst, okay, das ist eine Kleinigkeit, aber ich weiß, das gehört zu dem Wrestler. Und was jetzt auch ziemlich witzig war, ich habe irgendwie so ein Video bei Seth Rollins gesehen, da war ja auch die Sache, das war ja so eine Zeit irgendwie gerade, wo er bei FCW war, da war irgendwie noch ein Leo Kruger und ein Roman Reigns und die hatten ja alle irgendwie lange schwarze Haare. Aber dann diese blonde Strähne von einem Seth Rollins, das fällt auf. Und dann gehst du eben nicht so unter und sagst so, ah, okay, da ist jetzt der Dritte, der irgendwie krass im Ring ist und lange schwarze Haare hat, sondern, ah, klar, natürlich, der bleibt mir im Kopf. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten, wie du sagst, okay, ich weiß, was es ist, zum Beispiel irgendwie eine Handgeste von einem Jeff Hardy oder von einem Matt Hardy. So. Ich meine, du kannst ja die Hardys anhand derer Gesten unterscheiden. Da siehst du ja, was dahinter steckt.
Am Tanzstil vom Jeff Hardy hat er ja schon mal gesagt, als er beim Debüt rauskam bei WrestleMania, hat er fast vergessen, diesen Tanz zu machen. Aber den brauchst du, weil das verbindest du mit dem. Genauso wie halt Outfits auch. Outfits, Gimmicks und Gesten ist halt wichtig, dass es zu demjenigen passt. Weil sonst kommt es dir vor, nee, der steckt ein Kostüm drin, das gar nicht zu ihm passt, das nicht seine Persönlichkeit darstellt. Andererseits kann zum Beispiel ein Outfit extrem viel Wirkung zeigen. Und da ist mein Lieblingsbeispiel halt Roman Reigns. Er hat als einziger halt sein Shield-Outfit behalten, im Grunde genommen, nur halt ein bisschen optisch verändert. Aber halt diese Weste, die er am Oberkörper trägt, die ist so unendlich wichtig, weil er hat die einmal ausgezogen. Dann hast du sofort gedacht, okay, der ist irgendwie jetzt nicht mehr so beeindruckend und nicht mehr der Big Dog, sondern eher so, ja, normaler Typ.
Der Small Dog.
Aber bei ihm ist das zum Beispiel ein Paradebeispiel, was ein Outfit ausmachen kann. Genau wie bei Braun Strowman. Die Farben, das Braun und Co., das gehört halt zu diesem Wilden. Die haben sehr gute Schneider, die sich viel Gedanken machen. Und das zeigt auch Wirkung. Wie Charlotte mit dem Entrance, dass sie halt diesen Umhang trägt, der halt angelehnt ist an Ric Flair. So Kleinigkeiten, aber die gehören dazu. Du kannst heutzutage nicht mehr einfach rauskommen in deinem normalen Wrestling-Outfit. 0:15 Musik, und davon haben wir in WWE öfters mal welche.
Hallo Bobby Lashley. Da
hast du keine Chance. Ja, Bobby Lashley oder Apollo Crews, das sind halt Theme-Songs, die dir nichts sagen, die keinen Impact haben anfangs. Die haben kein besonderes Outfit. Ja, dann bleiben halt nur noch vielleicht die Geste. Am Mikrofon haben sie auch keinen bestimmten Catchphrases. Und schon ist ein Wrestler, der eigentlich sportlich sehr, sehr gut sein könnte oder vielleicht sogar die Ausstrahlung hat, uninteressant. Andersherum, ein Beispiel ist dann, ach, sag mal eben kurz, der mit der Gitarre.
Elias.
Danke, Elias.
Von NXT hochholen wolltest.
Ich bin alt. Über Elias. Wie heißt der nochmal?
Ich bin alt. Ich bin, was Namen angeht, immer ganz schlecht. Aber
du weißt aber schon noch, wie deine Frau heißt, ja?
Manchmal, ja. Bei ihm ist es aber zum Beispiel auch so, er hat eigentlich ein Straßenoutfit, Aber genau das passt zu ihm. Wenn er jetzt einen normalen Wrestler-Buchse rauskommen würde, das wäre dann halt nicht mehr dieser Rockstar.
Das, ja. Das Gleiche ist auch, wenn du zum Beispiel alte Sachen von einem Tyler Black, also von einem Seth Rollins siehst, wo er irgendwie diese kurze Wrestlerhose anhat und nicht seine lange, bist auch so. Irgendwas ist hier anders.
Ja, irgendwas stimmt da nicht.
Das ist ganz, aber was ich wirklich beachtlich finde, ist, gerade nämlich an einem Beispiel oder von einem Miz und einem Jericho, oder auch irgendwie so ein bisschen von einem Rollins, wenn du so ein Stigma hast, also auch wenn du eine Catchphrase hast oder einen Namen, der dann aber nicht ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr. Also ich meine, klar, dieses Yes von Daniel Bryan ist halt over, müssen wir nicht drüber streiten. Aber auch irgendwie so ein Rusev Day ist ja auch sehr, also das ist ja immer das Gleiche, aber zum Beispiel, wie viele verschiedene Catchphrases ein Miz und ein Jericho hatten oder sowas. Ich meine,
The Rock
zum Beispiel, klar, aber auch, also was mir gerade zum Beispiel eingefallen ist, war dieses Awesome, dieses Because I'm the Miz and I'm Awesome, das sagt er ja gar nicht mehr heutzutage, weil heutzutage hat er andere Sachen, die er sagt. Oder auch die Sache mit der List of Jericho. Ich meine, Jericho hatte gefühlt alle 3 Jahre neue Catchphrases, die unfassbar over waren. Und bei The Rock ist es natürlich genau das Gleiche. Und wenn du das eben schaffst, oder auch zum Beispiel ein Rollins, der nicht irgendwie mal The Architect war, sondern der, keine Ahnung, wie viele verschiedene Namen hatte, die aber auch immer irgendwie gepasst haben, wo du sagst, klar, das ist der und der. Dann war es der Architect, dann war es The Man, dann war es der Kingslayer, dann war es Mr. Money in the Bank. Und es war immer, klar, okay, das passt. Und wenn du das schaffst, dein Charakter, die ganze Zeit irgendwie on top zu halten und dich trotzdem weiterentwickelst oder immer wieder selber neu erfindest, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Leistung, finde ich.
Wie siehst du ja vor allen Dingen bei jemand wie Undertaker, der im Laufe seiner Karriere eigentlich immer dasselbe Gimmick hatte, also außer das Biker-Gimmick, aber es halt immer wieder angepasst hat und an die moderne Zeit. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, was du halt sagst. Man muss das, was du halt kriegst, auch nutzen. Kurt Angle hat das eigentlich bei der Hall of Fame-Speech eigentlich ganz gut gesagt, in meinen Augen. Er meint ja sinngemäß sowas, dass egal, was du für eine Möglichkeit kriegst, du sollst dir halt nicht zu schade sein, auch mal über dich selber zu lachen oder sonst was, sondern es als Chance sehen. Und Kurt Angle ist halt jemand gewesen, wo du es sehr gut sehen kannst. Er hatte eigentlich bescheuerte Storylines und Situationen, aber er hat das ernst gemacht, er hat das Beste rausgeholt und dadurch ist er halt dieser Mega-Topstar auch geworden.
Ja, das gehört absolut dazu. Also, du musst eben auch dich immer wieder selbst erfinden und dich selbst erfinden wollen. Und zugleich brauchst du dann ja auch noch immer so ein bisschen, ja, die Unterstützung von den Menschen hinter der Bühne, ne? Weil ohne die kannst du dann eben auch nicht. Und ich glaube, dass du ja immer wieder versuchen musst, neue Ideen an die ranzutragen und dass du immer noch versuchen musst, ja, also deine Kreativität zu zeigen und deinen Willen zu zeigen, auch dich zu verändern. Und hier, pass auf, ich habe hier noch mal die Idee. Ich weiß, dass das früher ganz, ganz groß gewesen ist. Ich weiß auch, dass Jericho, glaube ich, auch sehr viele Freiheiten natürlich genießt. Aber klar, wenn du, glaube ich, wenn du oft genug zeigst, so, hey, ich möchte was aus mir machen und ich habe Ideen, ich glaube, dass du dann auch selbst bei WWE irgendwann auf offene Ohren stoßen wirst.
Ich meine, ne? Guck dir doch mal zum Beispiel New Day an. Also, wie grottig, wie unfassbar schlecht das gestartet ist mit diesem Gospel-Gruppenscheiß, wo du gesagt hast, oh Gott, bitte nicht, so, bitte nicht Kofi Kingston. So, ach Mann, der tut mir so leid. Und auch Big E, der war so cool. Und, also, wie wirklich dieses New Day sucks und, also, dieser Hass für New Day, ich finde, daran denkt man heutzutage gar nicht mehr, wie unglaublich grottig das gestartet ist. Und dann gibt's ja auch dieses, wo sie gesagt haben, okay, lasst uns doch einfach mal machen. Klar, ich meine, ob es stimmt oder nicht, aber hey, wurde in Interviews gesagt, also sage ich einfach mal, dass es stimmt.
Das dieses, kannst du aber schon vorstellen, dieses, weil die waren immer an Dockhaus, die hatten ja nur Undercard-Plätze und
Co. Genau, so, gibt uns eine Chance. Ich meine, wenn es nicht klappt, so, okay, aber dann haben wir es wenigstens versucht. Und guck dir mal an, was daraus geworden ist. Also New Day ist, du kannst sagen, was du willst, aber das ist eines der erfolgreichsten Tech-Teams der WWE-Geschichte. Also so,
ja, absolut.
Klar. Und das ist einfach schön, das sind 3 Typen, die hatten irgendwie Bock, sich was auszudenken. Die machen auch immer wieder neue Sachen. Ich meine, klar, dieses Pancake-Ding, so okay, super cool. Nicht. Aber da gibt es ja auch immer neue Sachen. Ich meine, klar, die Leute sagen, New Day ist immer das Gleiche. Aber da ist ja auch immer so eine gewisse Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, drin. Und dass du es irgendwie schaffst, trotzdem nach, keine Ahnung, 4 Jahren immer noch relevant zu sein oder immer noch so deinen Spot zu haben, das ist halt eine Leistung.
Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass, wie Olaf sagt, dass du, wie bei New Day, dich auch wandelst. Du musst bereit dafür sein, auch Neues zu probieren. Es gibt halt Wrestler, von denen ich zum Beispiel sehr viel halte, aber die stagnieren und das in meinen Augen auch ein bisschen aus, ja, selber Schuld, Anführungszeichen. Kevin Owens beispielsweise ist für mich jetzt nicht so extrem viel anders als der Kevin Owens von vor 4 Jahren. Ich finde den immer noch super unterhaltsam, Aber da fehlt halt für mich einfach dieser eine Sprung von wegen, nee, warte mal, es reicht noch nicht für diesen absoluten Superstar.
Aber warum
selbst Schuld? Du musst irgendwas anders machen. Ja, selbst Schuld habe ich ja gesagt, in Anführungszeichen. Einfach, weil da diese Stagnation da ist. Und dadurch, wenn Stagnation da ist, langweilst du dich als Zuschauer
irgendwann. Aber das ist doch selbst komplett das falsche Wort, egal ob in Anführungszeichen oder nicht. Also das hat ja nichts mit Selbstschuld zu tun. Du kannst euch sagen, ey, oh, und so wirst kacke eingesetzt, du kriegst kack Promos, in Anführungsstrichen Selbstschuld.
Das nicht, aber ich denke schon, dass du die Möglichkeit hast, als einer, der im Main Event stand, an die Booker heranzutreten und versuchen, Ideen rüberzubringen. Und wenn es halt gar keine Idee gab, dann hat das meistens schon, liegt es nicht nur immer an einer Partei, meiner Meinung nach.
Ja, weiß ich anders.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir vielleicht auch einfach nicht
genug. Ja, steckst du nicht drin, ne?
Klar. Mit drin, glaube ich. Also, weiß ich nicht. Also, ich meine, Kevin Owens ist nach wie vor aber auch ein Beispiel einfach dafür, für jemanden, der eigentlich gut mit der Crowd connected, aber dann eben dann doch nicht den Sprung schafft, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also, weil er war zwar Champion, aber er pendelt ja dann doch eher so zwischen, ja, so halber Main-Eventer und dann eben so oberer Mid-Kader irgendwie hin und her. Den ganzen Sprung nach oben wird er da irgendwie nicht schaffen, ne? Ich glaube nicht, dass das an seinem Willen liegt oder auch an der Kreativität, aber ich glaube, wir wissen ja auch, dass WWE momentan ein arges Kreativitätsloch hat.
Also, ja, das merkst du deutlich. Aber ja, wir sind ja gerade bei den Punkten, die halt so zusammenspielen. Das ist halt für mich ein Paradebeispiel für Stagnation. Wo halt eben nicht alles zusammen perfekt passt, dass es halt direkt Klick macht.
Ja, das stimmt, absolut. Also, es ist schwierig. Es ist auch schwierig für Wrestler natürlich da irgendwie den Durchbruch zu schaffen und relevant zu bleiben. Ich wollte noch ein paar andere Sachen ganz kurz ansprechen, die mir noch so, während ihr da diskutiert habt, so eingefallen sind. Stichwort Haare hatten wir. Da fällt mir also jemand wie John Morrison ein, der kaum, dass er einen Bart gehabt hat und auch dann wiederum den Entrance dann ja auch schon vorher geändert hatte, also den Slow-Motion-Entrance mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Das war jemand, wo ich gesagt hätte, wenn das Micwork ein bisschen besser gewesen wäre, hätte der den Sprung auch nach oben schaffen können. Und wenn er das, glaube ich, auch noch mehr gewollt hätte. Ich glaube, der war auch jemand, der zwar alles Rüstzeug mitgebracht hat, aber ich glaube, der war für das System WWE nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, auch was du sein musst. Ich glaube, du musst auch jemand sein, der innerhalb dieser, ja, großen Grenzen, die WWE natürlich dann auch hat, aber du musst dann eben auch in der Lage sein, darin zu arbeiten. Das ist nun mal ein Unternehmen und du musst dich da auch wahrscheinlich kooperativer zeigen, als wenn du jetzt in den Indies arbeitest, wo du einfach sagst, hier, ich habe die Vision für meinen Charakter und so ist es dann eben. Wir haben gerade auch so Bewegungen und Aktionen angesprochen. Ich finde zum Beispiel auch so, an Schlägen, finde ich, siehst du auch immer ganz toll, ob jemand sich Gedanken drüber macht oder, ne, wie er seinen Charakter darstellen sollte. Also, wir haben gerade so über Kleidungsstücke gesprochen, dass man daran Wrestler erkennt. Du erkennst, einen Schlag von The Rock unterscheidet sich absolut von einem von Steve Austin oder auch von einem Roman Reigns
oder von einem Undertaker.
Ja, ja. Genau.
Nicht schlecht.
Ja, also, das, ja, sind die Kleinigkeiten.
Da hat ja auch AJ Styles mal was Passendes gesagt, dass er sagte, er will eigentlich, dass jeder Move von ihm anders aussieht als bei jedem anderen. Und wenn es ein simpler Schlag oder Tritt ist, dass man sofort erkennt, ey, das ist AJ Styles.
Ja. So ist es dann eben auch, ne? Also es sind oftmals Kleinigkeiten, Schläge, Tritte. Im Wrestling ist, glaube ich, einfach nichts schlimmer, als wenn du einer von vielen bist. Sondern du darfst nicht sagen, ich möchte sein wie Bret Hart, ich möchte sein wie der Undertaker oder sonst irgendwas. Weil das ist dumm, weil die gibt's ja schon. So. Und du kannst die meistens auch nicht übertreffen, sondern du musst dir wirklich überlegen, was kannst du dem Geschäft beitragen oder was kannst du anders machen, um herauszustechen? Das ist eben im Wrestling wie in jeder anderen Kunstform auch. Also ich meine, Miley Cyrus Kopie rauskommt, die hat vielleicht einen One-Hit-Wonder und dann ist er aber wieder weg. Ne? Genauso, wenn eine Band sagt, hier, ich möchte klingen wie Guns N' Roses, sagen sie auch, haben wir schon, ne? Also, das ist ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, du musst eben dann noch gucken, dass du auch die Storylines bekommst. Wobei das ja heutzutage ja auch, da haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen drüber diskutiert in den vergangenen Wochen, so dass die Kreativlosigkeit bei WWE ist ja erschreckend. Da hat man ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es da eher nach Marketingplänen geht. Also sprich, da hat man Charaktere, die werden ausgesucht und die werden dann prominent dargestellt. Wenn du da nicht in das Raster fällst, dann bist du eben sprichwörtlich aus dem Raster gefallen.
So. Ich glaube, da sind wir auch alle der Meinung, dass wir da ein bisschen Attitude Error zurückwünschen, oder? Ein bisschen, nee, einfach ein bisschen, nicht Brutalität, sondern einfach diese ein bisschen mehr Freiheiten, auch bei den Promos,
ja,
dass du einfach merkst, okay, ihr könnt euch verwirklichen, zumindest in einem gewissen Rahmen. Diesen Rahmen geben wir euch. Ich glaube, das würde schon viel ändern.
Ja, also ich lache in erster Linie darüber, weil wir heute bei YouTube jemanden gehabt haben, der genau das geschrieben hat, übrigens. Was du gerade gesagt hast. Also das war der
Titel.
Er hat geschrieben, ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren eine neue Attitude-Era bekommen mit einem breiteren, man hat so ein breites Spektrum an Wrestlern, absolut dazu nicht in der Lage, irgendwas daraus zu machen. Und er hat auch geschrieben, dass es ihm vor allem darum geht, dass in die Storylines mehr Bewegung kommt und die Charaktere mehr Bewegung kommt und so. Und dass sich bei WWE so ein bisschen Sorglosigkeit zu Ungunsten der Kreativität eingeschlichen hat. Ich glaube, das ist genau das, was du ausdrücken möchtest, oder?
Ja. Also momentan hast du halt das Gefühl, als wenn alle nach einem Marketingplan arbeiten und okay, nichts, was außerhalb dieser Linie ist, machen, genauso wie bei den Promos, wo dann halt Formulierungen kommen, wo du einfach dir einen Kopf packst und sagst, das kannst du vielleicht schreiben, aber nicht sagen. Das fehlt mir halt auch, weil es fühlt sich zu sehr wie ein Produkt an und zu wenig wie überraschend. Sagen wir zum Beispiel die CM Punk Pipe Bomb damals. Man weiß, die war abgesprochen. Man weiß aber auch, dass er da gewisse Freiheiten hatte und nicht alles abgesegnet war. Und das hat das dann auch wieder emotionaler für dich gemacht, weil es sich echter anfühlte.
Also ich glaube aber, dass das Firmenrisiko dabei ist doch auch so ein bisschen, dass du, wenn du jetzt jemanden als krassen Typen positionieren willst, und ich weiß nicht wie Roman Reigns, sondern grundlegend, kannst du, wenn es mehr Freiheiten, Promos gibt, merken, wie auch größere Stars untergehen. Weil ich glaube, wenn du wirklich Promos mit Freiheit hältst, gerade wenn du wirklich schlagfertig sein kannst, das ist ja eine Sache, die ich auch liebe, dieses, wenn auf einmal so ein Konter kommt, so Bums, wo du weißt, okay, der war jetzt gerade nicht vorgeschrieben, wenn du dann jetzt, nehmen wir trotzdem mal einen Roman Reigns gegenüber einen Kevin Owens stellst, ich glaube, der wischt halt mit dem den Boden. Oder
das kann
auch
gut sein.
Wenn du jemanden gegenüber von einem Chris Jericho stellst, der nimmt den halt komplett auseinander. Also so, da sind ja Sprüche bei, die schalten so schnell, so dann stehst du da und sagst so, Feigling.
So. Ja, das weiß ich aber nicht zwangsläufig, weil damals bei der Attitude Era war es ja auch nicht so, dass alle ohne Skript gearbeitet haben, sondern diejenigen, die es wollten.
Ja, und klar, natürlich.
Schon, dass die halt so kollegial sind, dass sie einen nicht vorführen und schon abschätzen können, wie jemand redet. Aber gerade diese spontanen Situationen, John Cena ist halt einer der wenigen, wo du merkst, okay, der schweift mal manchmal ab. Der merkt dann beispielsweise, wenn die Crowd reagiert, dann wechselt er mal kurz seinen Plan, geht drauf ein. Aber das sind dann immer diese kleinen Momente, wo du vorm Fernseher grinsen musst oder einfach denkst, wow, cool.
Aber ich meine, war das nicht
der Das fehlt einfach, das geht momentan ab. Und da kannst du noch so sehr jemanden versuchen zu schützen. Die sind so trainiert vor der Kamera und haben so viele Promos schon gehalten. Ich glaube eher, dass ein Skript, was du wortwörtlich, das ist ja dieser Kontrast zu damals, die müssen das absolut wortwörtlich sagen. Wenn du das im Hinterkopf hast, ist es eher eine Last für viele Leute, gerade wenn du unsicher bist, als wenn du etwas spontaner reagieren kannst.
Ja, sehe ich ein. Aber also ich meine, aber doch gerade diese Promos, wo du wirklich sagst, okay, da reden gerade zwei Typen und sind beide spontan. Das waren auch so die heftigsten Sachen. Also da sind ja irgendwie Wortwechsel rausgekommen. Oder auch, wenn du jetzt mal überlegst, ein Kevin Owens und Jericho zusammen. Also das kann keiner geschrieben haben vorher. Das war, ich nenne es mal Situationskomik. Oder auch so Sprüche irgendwie zum Beispiel, wenn dann CM Punk über irgendwie The Chaperone von Triple H herzieht und dann Triple H sagt, ja, also so als Konter natürlich so, ja, aber wie ist der mit deinem Film? Und er kommt irgendwie zurückgeschossen, ja, der ging halt direkt auf DVD, genauso wie deiner. So, das sind ja so Konter, die bringst du ja so gar nicht. Ich meine, auch dieses, was ist gerade so wieder um diese Money in the Bank-Zeit so gehypt wurde, dieses Opening von Raw vor, keine Ahnung, 2 Jahren, wo irgendwie die ganzen Typen auf den Leitern waren, wo dann auch ein Owens und ein Jericho dabei waren. Das waren ein Segment, wo du gesagt hast, okay, die waren unfassbar unterhaltsam, weil da gerade Leute nicht nur Schema F gemacht haben. Und ich meine, zum Beispiel, ich liebe einen AJ Styles, aber ich finde AJ Styles Promos, also so mehr WWE Corporate geht eben nicht. Das sind Wörter, du merkst, okay, die sind vorgeschrieben, das muss man so und so sagen. Und das ist so das Problem dabei, aber
ich glaube, WWE geht einfach einen sehr sicheren Weg gerade.
Ja, genau.
Ist das, was uns stört, weil
was man dann aber auch nicht übernehmen
kann. Du musst halt Risiko eingehen. Wenn du Risiko eingehst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Aber andererseits, wenn irgendwas funktioniert, kann es richtig groß werden. Und dieses Risiko, das fehlt mir halt total. Und das ist auch etwas, was ein Wrestler ausmacht, um Superstar zu werden, ist halt. Ich sag mal so, ich kenne keinen Wrestler, der mega Superstar geworden ist, weil er immer strikt alles per Skript und nicht irgendwann mal spontan irgendwas Besonderes Eigens gemacht hat. Und das gehört für mich auch dazu, damit du Superstar bist. Und diese Freiheit muss einfach wieder größer werden, damit die Chance auch wieder größer wird, dass jemand zum Superstar wird.
Was ich noch ganz kurz so aus persönlicher Sicht da reinwerfen will, ihr habt vollkommen recht mit eurer Diskussion und ich glaube auch, dass ein bisschen mehr Spontanität WWE guttun würde. Nur mal so zum Vergleich, ja, wie spontan diese Jungs auch teilweise sind. Ich hatte ja mal bei WrestleMania 32 hatte ich ein Interview mit The New Day und die haben mich da absolut zerpflückt von links und von rechts und haben mich da auseinandergenommen. Und der schlimmste Spruch, auf den ich nicht mehr wusste, was ich darauf kontern sollte. Eigentlich müsste ich dieses Video mal online stellen. Also, wenn ihr dieses Video online sehen wollt, dann schreibt uns, wenn ich das noch irgendwo
schreibe.
Ich schreibe auch, warte, war dabei. Als ich zwischen, ich meine, es war Kofi und Big E stand und ich meine, Big E guckte mich an und meinte so, warum stehst du eigentlich in der Mitte? Möchtest du die Creme zwischen den beiden Oreo-Keksen sein? und ich stand da so, was? Da hat mir irgendjemand was von links ins Ohr geblasen, irgendjemand was von rechts. Und diese Jungs, also egal, ob es jetzt gerade auch, ich habe auch Interviews mit Paul Heyman gemacht.
Der kann so. Das auch sehr gut, ne?
Also Paul Heyman, ist wenn der mal loslegt und auch da gibt's ja ein sehr schönes Foto von mir mit ihm irgendwie, wo er mich in Grund und Boden starrt. Aber du merkst dann eben, wenn die eben loslegen, du kommst da nicht mehr mit. Ne? Also da, die haben so viele Spontanität und die haben auch einfach so viel Übung darin, auf gewisse Situationen einzugehen. Die haben das hier jeden Tag, auch wenn sie im Publikum sind. Ne? Ja, wir erinnern uns dann auch an die Szenen, wo Kevin Owens das Kind im Publikum beleidigt hat und die Mutter dann wütenden Brief an WWE geschrieben hat und solche Sachen. Also an Spontanität, die Jungs können das, aber es ist einfach, glaube ich, momentan die WWE-Policy, dass die das etwas beschränken. Wahrscheinlich auch, damit es eben kontrollierbar bleibt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Wrestler auch ein bisschen verqueren Humor haben. Und ich glaube, wenn da mal da wird es wahrscheinlich nicht immer PG sein, was die Jungs da machen.
Ich meine, aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen diesen Hausshow-Charme aus, oder? Also, weil ja, da bekommst klar. Du halt noch solche Sachen mit, so ein bisschen Spontanität. Und wenn dann einmal irgendwie jemand was komplett anderes macht, also, ich meine, klar, also so diesen Reiz bei Hausshow, oh, ich sehe jetzt ein geiles Titelmatch, das hast du eben nicht, aber du hast Sachen, wo du weißt, okay, das würde ich jetzt off-camera normalerweise niemals sehen. Ich meine, das ist immer noch eine der besten Sachen. Ich glaube, das war ein Video, was David mal geschickt hat. Irgendwie so funny House-Show-Moments oder sowas. Wo dann auch irgendwie so ein Undertaker bei einem Hot-Tag so unfassbar abgegangen ist und so auf die Treppe getreten hat. Das sind ja Sachen, die siehst du normalerweise nicht. Und so die drehen dann einfach mal frei. Und das ist super unterhaltsam.
Das stimmt. Lass mal so hier Richtung Zielgerade hier vom Hauptthema abbiegen. Jetzt, wir haben schon so ein bisschen zusammengefasst, was jetzt den Job als Wrestler ausmacht. Und jetzt ist aber eigentlich die Kulmination hier aus dem ganzen Gelaber, was wir jetzt hier seit einer Stunde machen, ist doch eigentlich die Frage, ist Wrestler für euch eigentlich ein Traumjob? Kai?
Nee. Also, ich sag mal, wenn du jetzt so ein WWE-Wrestler bist und sagst, okay, mir kann nichts passieren, dann ja, aber das Risiko, was du eingehen musst, um da hinzukommen, ist viel, viel, viel zu groß. Und deswegen respektiere ich jeden, der das irgendwie macht und er sagt, okay, ich gehe da meinen Weg, weil du einfach weißt, auch zum Beispiel irgendwie Retirement Speeches, sei es jetzt WWE oder auch bei der Retirement Speech von einem Axel Dieter Junior, durch was für eine Scheiße.
Kein Retirement Speech.
Ach, aber nicht Retirement, dieses Tschüss-Wegs-Weh-Speech, meinte ich jetzt.
Genau.
Tut mir leid. Durch was für eine Scheiße die gegangen sind, durch was für harte Zeiten die gegangen sind. Und also das ist wirklich eine Sache, dafür musst du einfach gemacht sein. Und deswegen glaube ich, dass aufgrund dieser vielen, vielen Schattenseiten es kein Traumjob ist, sondern ein bisschen so ein verklärter Traumjob.
David.
Es ist ein Traumjob, aber nur für einen ganz, ganz kleinen Teil von Menschen. Es ist genauso wie halt bei Sängern oder Profifußballern oder sonst was. Wenn du davon wirklich träumst und auch das Zeug dafür hast, also einfach dafür leben möchtest, dann ist es wirklich ein Traumjob, wenn du dann bei der WWE landest und dann WWE-Superstar bist und halt auch die Schattenseiten einsteckst oder halt sogar gerne einsteckst, dass du halt auch beispielsweise mein Restaurant nicht in Ruhe essen kannst, weil irgendjemand Autogramme möchte und sonst was. Für diejenigen ist es wirklich ein Traumjob, aber ich glaube, für Otto-Normal-Menschen wie uns, das ist einfach so, nee. wir mögen da lieber mehr die Sicherheit und das Leben, was wir haben. Und wir sind auch einfach nicht dafür geschaffen. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von den Leuten, die vielleicht mal damit anfangen.
Ja, also mir ging es auch so. Auch da wieder kleine Empfehlung. Ich mache aber den Roundtable bei WXW. Da sprechen wir auch unter anderem über so ein ähnliches Thema. wir haben auch Gefahren des Wrestlings und solche Sachen. Mir ging es dann auch so, nachdem die Jungs und Mädels da von ihren Erfahrungen geschrieben erzählt haben, war ich auch nicht mehr so begeistert. Also das Leichte dann eben von diesen Entbehrungen, die du dann eben machst, von den Verletzungen, die du dann eben davon trägst, natürlich dann auch die positiven Sachen wie diesen Roadtrips und dem ganzen anderen Kram, dieser tollen Erfahrung auch auf der Bühne und diesem Adrenalinrausch und dieser Bestätigung, die du dann auch kriegst. Ich muss sagen, für mich wäre es nichts. Ich bin allein die viele Reiserei, ich bin da ein sehr häuslicher Mensch. Ich schlafe gerne in meinem eigenen Bett, obwohl ich sehr viel unterwegs bin. Bin ich immer, ich sag immer so, 1-2 Tage im Hotelbett sind okay, aber wenn es dann darüber hinausgeht und du quasi da wirklich einfach längere Zeit pennen musst, dann schlafe ich irgendwann auch nicht mehr gut. Und deswegen, da würde ich nie ein großer Freund von sein. Genau das, was Kai auch gerade gesagt hat. Ein großer Respekt an jeden, der das macht. Vor allem, wir haben es auch schon angesprochen, so gerade in der Anfangszeit verlierst du halt nicht viel Geld und du hast keine Garantie dafür, dass du jemals richtig viel Geld damit verdienst.
Oder machst sogar Minus. Also, ja. Wie halt schon David gesagt hat, also, dann wrestelst du vielleicht für 20 Mark oder 20 Mark, ich wollte Dollar sagen, für 20 Dollar und fährst dafür
mal irgendwie 5 Männer, Stunden.
Ne? Ich wollte ein bisschen Retro-Charm reinbringen.
Ja, genau so ist es halt. Also es hat ja auch Tony Storm zum Beispiel hat es ja auch bei dem Roundtable zu dem, wie heißt es? Women's Division, genau, Women's Wrestling, Women's Revolution Podcast, Roundtable gesagt, da hat sie halt auch gesagt, wir machen das hier nicht fürs Geld, wir machen das, weil wir es lieben und wir machen das vielleicht dann auch noch da, weil wir gerne mit diesen Menschen hier arbeiten und weil wir gern quasi einmal um die ganze Welt reisen mit Wrestling, aber wir machen es eigentlich nicht fürs Geld. Das Geld kommt dann vielleicht irgendwann mal, aber man weiß halt eben nicht, ne?
Ich glaube, das ist das Wichtige generell, wenn du ein Superstar werden willst, ob Wrestler oder auch Sänger, du machst es anfangs nicht wegen des Geldes. Das ist auch der falsche Anreiz. Das darf nicht der Anreiz sein, weil dann schaffst du es nicht.
Ja, eben. So ist es. Wir machen das hier auch nicht fürs Geld, sondern nur für den Fame. Nein, Quatsch.
Wir machen das ja auch, weil
genau, wir werden reich und wunderschön. Wir werden auf ein Bier für Wrestling.
Genau, ich mache das nur, damit ich bei WXW-Shows erkannt werden kann, wenn ich Hardcam sitze.
Genau. So sieht's aus. Naja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle den Deckel auf den Traumjob-Podcast, beziehungsweise auf das Hauptthema und kommen dann zu euren Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube natürlich auch. Könnt ihr alles hier drunter kloppen oder uns irgendwie rüber knallen, ich lese das auf jeden Fall. Dann lass uns mal loslegen, weil der Lord Helmchen hat auch ganz aktuelles Thema hier angeschnitten. Und nämlich, was sagt ihr dazu, dass Brock Lesnar bei UFC aufgetreten ist? Und jetzt ja wohl dann auch, es gerüchtet ja, dass im Januar der Kampf gegen den Heavyweight-Champion Daniel Cormier da stattfinden wird. Ja, wir haben es, glaube ich, alle gesehen, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Ja. Kai, wie fandst du es?
Krasse Aktion auf jeden Fall. Einfach mal einen Brock Lesnar aktiv zu sehen, also selten. Aber ist ja auch trotzdem irgendwie, wenn du mal so überlegst, kannst du ja drüber lästern, wie du willst, aber ist halt trotzdem irgendwie auch wieder so ein smarter Move. Ich meine, WWE wird davon profitieren, weil das ist, ach, guck mal, der ist bei UFC aufgetaucht, oh, guck mal, der kämpft bei SummerSlam. Das Network ist eh für alle Menschen umsonst, außer für die, die es irgendwie schon seit Jahren haben. Und von daher, dann werden vielleicht noch mal ein paar Leute mehr bei SummerSlam oder wo auch immer reinschauen. Von daher wirst du da auf jeden Fall wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit mitgenommen haben. Und ich will auch noch mal jetzt irgendwie einen Brock Lesnar-Kampf bei der UFC sehen, weil die letzten habe ich irgendwie nicht aktiv verfolgt, weil da war es mir relativ egal. Aber jetzt, wo ich die Punk-Kämpfe gesehen habe, will ich auch mal einen erfolgreichen Kampf bei UFC sehen. Und von daher bin ich da auch trotzdem irgendwie gespannt drauf.
David.
Alles richtig gemacht. Für jede Partei, es gab da nur Sieger eigentlich. Lesnar hat seinen Fokus bekommen, sein bisschen Adrenalin, konnte sich profilieren. UFC hat einen Mega-Fokus dadurch wieder bekommen, einen Topstar, den die Leute hassen und halt dafür bezahlen, damit sie halt den Kampf sehen, wo er möglichst verliert. WWE hat die Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen auf sich gezogen, weil viele Leute den wahrscheinlich letzten Kampf von Lesnar in der WWE sehen wollen. Alles gut.
Ja, also ich fand es halt auch einen krassen Moment natürlich, ne? Also ich war sehr überrascht in dem Moment. Das war natürlich auch so ein bisschen, also das kritisieren ja auch einige, war natürlich auch so ein bisschen Wrestling-Drama dann irgendwie im UFC
aber Octagon. Viel in letzter Zeit, oder? Also das
die müssen halt auch ein bisschen was machen.
Aber das hat Lesnar schon damals gemacht und Lesnar hat damals für die höchste Buyweight in UFC-Geschichte gesorgt.
Eben. Also ich glaube auch, dass man da nichts falsch gemacht hat. Also es hat Aufmerksamkeit kreiert. Entsprechend, ich fand's cool. Also warum denn nicht? Und ich hoffe einfach, dass Lesnar zum SummerSlam sein Belt los ist und dann eben ins Mixed Martial Arts Trainingscamp geht und wir ihn dann erstmal für eine längere Zeit hoffentlich erstmal nicht mehr sehen, weil ich glaube, er geht uns allen ein bisschen auf den Keks.
Wie geil wär's übrigens,
so wäre meine Wunschvorstellung.
Wie geil wäre es übrigens, wenn Brock Lesnar einfach während einem UFC-Fight eincasht. Bin Fan.
Braun Strowman.
Ah, meine ich, ja. Braun Strowman, sorry.
Super. Da gab es doch auch die ersten Memes,
ja,
oder?
Klar, so, natürlich. Das ist immer so die Hochzeit des Internets, dafür liebe ich es, ja.
Ja, das wäre schon. Ich fand's lustig und ich fand's unterhaltsam. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was draus wird, aber ich hoffe, dass einfach diese Zeit von Brock Lesnar bei WWE jetzt erstmal ja, langsam ein bisschen vorbei ist. Der darf gerne wiederkommen, wenn er dann wieder ein bisschen häufiger antritt. Der Maximilian fragt uns via Mail und via YouTube, einmal den einen Weg, einmal den anderen. Er fragte, fehlen euch in letzter Zeit auch die I-Quit-Matches für AJ Styles gegen Nakamura oder Owens gegen Jericho? Hätte diese Stipulation doch perfekt gepasst? Liegt es an der PG-Era, dass es weniger I-Quit-Matches gibt?
Darf ich antworten?
Ja.
Okay, weil ich hab die Frage gelesen und ich war so, ey Max, fühle ich 1:1. Ich liebe I-Quit-Matches, ne? Und das regt mich auf, dass es die so selten gibt. Und ich finde auch, dass zu irgendwie AJ und Nakamura super ein I-Quit-Match gepasst hätte. Und das hat mich irgendwie aufgeregt, dass es die so selten gibt. Weil ich finde, wann war das letzte? Keine Ahnung, ich finde das richtig Käse, dass es die nicht mehr so häufig gibt. Mehr I-Quit-Matches. Und dafür weniger Blabla on a Pole-Matches. Dafür setze ich mich jetzt ein. Aber auch nicht so nach dem Motto, oh ja, jetzt jeden November gibt's Never Say I Quit oder so als Pay-Per-View, wo jedes Match ein I-Quit-Match ist. Sondern
No Surrender gibt's da.
Breaking Point. Ha!
Ja, genau.
Nein, also ich finde diese Stipulation sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass man die schönen Fäden einbauen könnte. Und ich sehe es auch so, dass AJ Nakamura da eine gute Fehde für gewesen wäre.
David, liegt das an der PG-Era, dass es weniger I-Quit-Matches gibt?
Nein. Früher gab es auch nicht so extrem viele I-Quit-Matches. Nur der Unterschied war, dass die Fäden eine andere Storyline haben oder eine andere Intensität mit Aufbau. Und ich finde, anders als Kai, es ist nicht schlimm, dass es diese Matches nicht so oft gibt, weil ein I-Quit-Match ist für mich das ultimative letzte Match einer gigantischen Fehde. Und diese Fehde muss auch so aufgebaut sein, dass es darum geht, wer den stärkeren Willen hat. Und das ist bei AJ Styles gegen Nakamura für mich beispielsweise nicht passend, weil es in der Fehde nicht um den Willen geht.
Entschuldigung. Ich stelle mir gerade dieses I-Quit-Match vor, wo die beiden einfach sich voneinander sitzen und sich einfach in die Eier hauen, bis einer aufgibt.
Einfach das Ausrambohren.
Ja, das würde halt für mich einfach zu der Fehde nicht passen. Es muss. Oh Gott, ich stelle mir das gerade Bild davor. Das ist nicht
erst dreh ich dir so fest in die Eier und dann noch kannst du mir so fest genau. in die Eier.
Aber da, du siehst einfach nur, das Match besteht nur aus 50 Eiertritten. Aber ich finde halt, es passt da nicht. Zum Beispiel bei The Walk gegen Mankind damals, das passte, weil da ging es darum, dass einer war der Unterlegene, der aber diesen Willen hatte, diesen unbändigen Willen. Das gehört dann dazu. Dann passt es von der Storyline her. Alles klar, I Quit ist dann das Ende davon. Und das ist für mich, I Quit Match ist was Besonderes. Und es muss einfach passen zur Storyline. Da sehe ich in letzter Zeit einfach nicht, dass die Geschichten entsprechend aufgebaut wurden.
Ja, also ich bin nicht so ein Riesenfreund von I Quit Matches, weil genau wie David gerade sagt, also die Fehde muss dazu passen und die Fehde muss dazu gemacht sein. Also ich finde, man kann es einsetzen, aber man darf es halt eben nicht übertreiben. Ich will nicht jedes Jahr 5 I-Quit-Matches sehen, das muss nicht sein. Aber für die entsprechenden Geschichten ist das schon durchaus okay. Und ich glaube auch nicht, dass es was mit der PG-Era zu tun hat. Ich glaube eher, dass momentan die Creative-Abteilung bei WWE das vielleicht nicht auf dem Zettel hat oder sagt, wir wollen das gerade nicht. Oder sich vielleicht auch noch ein bisschen was aufhebt für Ende des Jahres, wenn es dann wieder ein bisschen heißer hergeht. Ich glaube nicht, dass das was mit PG zu tun hat. Weil man kann auch gute I-Quit-Matches zeigen, ohne dass man irgendwie Blut zeigt oder sonst irgendwas. Also wir haben auch in den letzten Jahren auch schon sehr harte Matches gesehen, trotz PG. So, der Max fragt noch, fehlen euch auch die überraschenden Debüts neuer Superstars? Und das haben wir auch schon so oft gesagt eigentlich. Ja.
Ja,
ja bitte. Und heutzutage gibt es im Vorfeld bereits Trailer, es gibt Tweets und bei NXT weiß man eh, wer dann irgendwann eine Spruch ins Main Roster schafft. Ja, bin ich vollkommen bei dir, Max.
Nein, wir sind voll bei ihm, ja. Weil das ist das.
Ja.
Das, was einfach diesen Moment kaputt macht, sind diese Trailer, diese Ankündigungen, die gerne alle streichen.
Ja, ich finde, mal kann man das eben machen, aber ich finde es auch einfach mal geil, wenn du, keine Ahnung, bei dem Großereignis bist und plötzlich steht einfach irgendjemand auf der Bühne und spricht die Herausforderung aus oder greift ein oder sonst
irgendwas. Oder ein Sting ist auf einmal da.
Ja, also, weißt du, sowas. Ne? Und ohne, zum Beispiel jetzt mal ganz blöd formuliert, bei Nia Jax gegen Alexa Bliss, ist jetzt kein Match, auf das ich mich riesig freue, aber trotzdem, hat Ronda Rousey schon angekündigt, ich habe garantiert ein Ticket dabei. So, ich sitze in der ersten Reihe. So, ja, geil. Ne? Was bringt das denn? Wie viel cooler wäre das denn, wenn die einfach quasi dann durchs Publikum gerannt kommt und dann Alexa Bliss vermöppt?
Ja, ich bin komplett bei dir. Ich finde das halt schrecklich. Vor allen Dingen, es nimmt sehr viel Überraschung und auch Emotionen aus einer Story oder Fehde. Und es kann auch für viele Wrestler das Debüt extrem erschweren. Gerade bei den NXT-Lern, die halt, wie sie zuletzt bei Stables zum Beispiel gesehen, Ankündigungsvideos kommen, ja, dann in 2 Wochen, in 3 Wochen, ja, wir kommen. Und du einfach denkst, nein, ihr seid ein Stable, ihr müsst, also ist halt Sanity, von denen ich rede, ihr müsst einfach plötzlich da sein und dann eure Anarchie da ausleben. Das macht so viel kaputt und die Leute müssen da erstmal wieder das aufbauen, dieses Momentum schaffen.
Ja, genau.
Sehe ich komplett so. Ronaldinho49 fragt, sollte Kane noch mal einen kleinen Push bekommen bei WWE? Ich glaube, er meint einen Singles-Push.
Nein.
Ich sag nein.
Ich sag einen Tag-Team-Push mit Daniel Bryan, einen kleinen.
Er meint einen Singles-Push.
Ja, ist mir doch egal, was er meint.
Hast du gehört, Ronaldinho?
Ich glaube, dass einfach Kane mit der Position, die er jetzt gerade hat, mit Daniel Bryan an der Seite, das ist doch super. Also da macht er ja auch Spaß und das funktioniert. Und ich will ihn nicht noch mal irgendwie als Singles-Wrestler sehen, muss ich nicht haben. Dann kommt die zweite Frage von ihm. Sollte WWE die ECW als Roster wieder zurückbringen?
Nein.
Nein.
Nein, die ECW hatte ihre Zeit. Die ECW ist, glaube ich, zigmal aus dem Grab rausgekratzt worden und wieder auf den Frankenstein-Stuhl gelegt worden und per Blitz wiederbelebt worden. Es hat nie richtig funktioniert.
Kann ich eine Gegenfrage stellen?
Nein.
Ronaldinho?
Doch.
Ja. Ja, du weißt ja, wie in der PG-Ära Extreme Rules Pay-Per-Views sind. Willst du das wirklich jede Woche sehen?
Oder die letzte ECW?
Ja. Wir brauchen einfach
es gibt immer nur Candlesticks.
Wir brauchen einfach mehr Roster. Ich meine, ich habe halt so unfassbar viel Zeit zwischen Raw, SmackDown, 205 Live, NXT, NXT UK, New Japan, Ring of Honor. Ich finde, ich habe einfach so viel Zeit. Ich hätte einfach gerne noch eine Show.
Passend dazu, der Chiefbooker fragt, schaut ihr New Japan?
Nee, keine Zeit.
Nein, keine Zeit.
Ich versuch's. Also ich versuche zumindest die aktuellen Shows mitzukriegen. Ich habe tierisch Angst vor dem G1 Climax. Das werde ich garantiert wieder 3 Tage durchhalten und dann komme ich nicht mehr nach mit dem Schauen. Mal gucken. Aber ich versuche so viel wie möglich von New Japan zu schauen, weil es ein tolles Produkt ist. Und er fragt, schaut ihr Lucha Underground und die aktuelle Staffel, wie gefällt sie euch? Muss ich sagen, ich habe noch nichts davon gesehen.
Das gibt's ja leider nicht bei Netflix Deutschland, sonst hätte ich's geschaut.
Ja. David, du wahrscheinlich auch nicht.
No.
Okay.
Wait, Jose.
Dann kommt der Stefan und fragte via Instagram. Er ist aus der Schweiz, deshalb gibt's ein paar Schweizer Fragen. Er fragt erstmal, wie findet ihr im Allgemeinen die Schweiz? Das finde ich so super. Ich war einmal in Basel.
Schweizerdeutsch sagen?
Ich kann sowas überhaupt nicht, leider. Ich bin da extrem schlecht in. Da müsste man Chris hier haben. Chris kann sowas. Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich finde die Schweiz okay. Mein Bruder wohnt ja da in der Ecke. Ich war ein paar Mal in Basel irgendwie, ist eine schöne Stadt. Von daher, kann nichts Negatives über die Schweiz sagen, war jetzt aber auch noch nicht so oft da.
Außer, dass es arschteuer ist.
Ja, das stimmt.
Wiener Schnitzel, 30 Euro,
passt. Ja, das ist richtig. Die haben da einfach höhere Verdienste. Ich weiß gar nicht, habt ihr irgendeine dezidierte Meinung zu der Schweiz?
Nö, ist neutral.
Wie die Schweiz auch?
Ja, das ist ja
ein teures Land. Ich hätte gern das Gehalt wie ein Schweizer.
Dann hat er aber auch noch ein paar Wrestling-spezifische Fragen. Und zwar, kennt ihr die SCW, was haltet ihr davon? SCW ist Swiss Championship Wrestling.
Das wusste ich, weil es klar war. Also ich meine so, weil das ist so, okay, CW, wofür könnte das stehen? Das meine ich damit. Nicht, weil ich wusste,
was Swiss SCW Cesaro heißt. Wrestling.
Stimmt eigentlich, ja. Superman Cesaro Wrestling.
So, also ich muss sagen, um hier so wieder die Linie zu kriegen auf was Ernsthaftes. Ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe aber noch nie was davon gesehen. Deswegen kann ich da keine Meinung zu abgeben. Ich glaube, bei euch ist es nicht anders, oder?
Genau.
Wenn du dazu keine Meinung hast, können wir keine Meinung dazu haben.
Wenn selbst Olaf das nicht kennt, also jetzt, wer soll es dann kennen?
Dann, jetzt kommt die Gretchenfrage hier, die Gretchenfrage. Kennt ihr neben Cesaro noch gute Wrestler aus der Schweiz?
Berühmte Schweizer Wrestler. Google. Nee, kenne ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ares fällt mir da spontan ein, aus dem Swiss Money Holding Zeit natürlich Marc Ruder, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist auch Schweizer. Aktuell Oliver Carter fällt mir da ganz, ganz spontan ein. Dann wird es aber auch schon eng. Ich weiß, dass noch ein paar andere Wrestler, die hier in Deutschland auch hin und wieder mal unterwegs sind, Schweizer sind. Also ich glaube, Drake Destroyer ist, glaube ich, auch Schweizer. Der fällt mir immer nur ein, den habe ich doch, glaube ich, erst einmal catchen sehen, aber ich finde den Namen so toll. Ansonsten nicht so extrem viele. Und er fragt noch, was haltet ihr von Cesaro? Ich sagte, super Wrestler, super netter Typ. Ja. Geiler Kerl.
Ich finde es schön, dass er jetzt seine Rolle gefunden hat mit Cesaro, Sheamus zusammen als The Bar Tag Team. Das war ja auch ein unfassbar langer Weg. Also wenn wir gesagt haben, oh Gott, da muss doch mal irgendwas passieren. Ich finde, die haben wirklich eine sehr schöne Rolle zusammen gefunden. Gerade bei SmackDown nicht so präsent. Aber ich glaube, die werden auf jeden Fall wiederkommen, weil das ist einfach ein starkes Tag Team. Und sehe ich wirklich unfassbar gerne.
Ich sehe Cesaro auch super gerne. Ich finde, er hat fantastische Single-Matches auch abgeliefert. Ich bin auch, anders als ihr, der Meinung, dass er eigentlich genug Potenzial hat, um Upper-Carter zu sein. Er braucht nur ein anderes Gimmick, anderes Theme-Song und
eigentlich alles anders.
Nö, der Wrestling-Stil, den kann er beibehalten. Ich glaube auch, dass Cesaro, er ist zwar kein Gott am Mikrofon, aber ich denke schon, dass er was haben kann, was funktionieren könnte. Und ich finde seine Rolle aktuell sehr gut, die er hat. Er hat seinen Platz gefunden. Ich hoffe aber trotzdem noch, dass er irgendwann mal vielleicht diesen einen Push kriegt und dann wir wissen, ob es klappt oder nicht.
Wobei man ja sagen muss, dass ja The Bar gerade gar nicht auftreten. Ja,
das sag ich ja. So,
als wenn die ein Riesenprogramm hätten.
Nein, deswegen sag ich
ja, in den letzten Jahren war ja.
Aber die haben ihre Rolle gut gemacht. Und ich meine, die waren ja auch sehr stark präsent mit dieser 2-Jahres-Fehde gegen New Day gefühlt. Von daher sage ich auch, ich finde es nicht schlimm, dass die jetzt gerade nicht da sind. Aber wie gesagt, wenn sie zurückkommen, bin ich mir auch sicher, dass sie auch wieder bei SmackDown im Titelgeschehen mitmischen werden.
Mhm. Cesaro hat übrigens auch, laut News-Sheets, ein super Standing innerhalb der WWE, weil er ein sehr harter Arbeiter sein soll, der auch sehr professionell ist und die Company sehr gut vertritt.
Cesaro ist super. Ich habe den ja auch kennengelernt. Also nicht nur bei WXW damals noch, sondern auch dann in Interviews auf der Gamescom war der auch mal zu Gast damals, als er seine Schulterverletzung gehabt hat. Ein unfassbar netter, humorvoller Mensch, der irgendwie immer so einen lockeren Spruch auf Lager hat. Ich bin natürlich da mit meinem WXW-Shirt aufgetaucht. Da kam man direkt an, so, hey, geiles Shirt und so. Sehr netter, zuvorkommender Mensch und im Ring einfach grandios. Und ich finde die Entwicklung, die er gemacht hat, extrem beeindruckend. Also ich habe ihn dann irgendwie das erste Mal wahrgenommen, habe ich ihn, glaube ich, in der Zeit, wo er, also nach der WXW, wo er dann rüber zu Ring of Honor gegangen ist und dann eben als quasi noch mit seinem Swiss Money Holding Gimmick angekommen ist, also mit langen Haaren, mit dem Koffer und der schlimmen Krawatte und all sowas. Und ich fand ihn damals ganz, ganz furchtbar langweilig. Ich konnte ihn damals überhaupt nicht leiden, aber er hat eine Entwicklung durchgemacht, die hat mich extrem beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas, wie es jetzt ist, aus ihm werden könnte. Also super Wrestler war er damals schon, aber der hat mich nicht erreicht. Und mittlerweile ist es einfach so, der Typ ist einer der weltbesten Wrestler und ist, wie ihr gerade schon gesagt habt, echt ein extrem harter Arbeiter im Ring. Das sieht man auch in jedem Kampf, ne? Also, und ich hoffe, dass man jetzt da auch in Zukunft noch für ihn was findet, wo er dann auch vielleicht noch mal als Singles-Wrestler glänzen kann, weil ja, auch wenn da so ein bisschen was an Charisma vielleicht fehlt hier und da, ich glaube trotzdem, dass der was hat, womit das Publikum connecten kann. Und mal schauen. Also ich habe ja letztens gelesen, dass eventuell ein Split von The Bar auf dem Papier steht. Schauen wir mal. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall nur alles Gute, weil der ist echt, das ist ein Guter, muss man so zu sagen. Dann finale Frage. Der Niklaus fragt via YouTube, wenn ihr drei Wrestler, einen Midkader, einen Main-Eventer und ein Tag-Team oder eine Wrestlerin nächstes Jahr in die Hall of Fame aufnehmen würdet, wer wäre das? Schreibt extra, bitte nicht Vader, das würde meiner Meinung nach wie eine Marketingmaßnahme aussehen. So. Ich höre nur ein Schlucken im Hintergrund.
Das ist die einzige Frage, die du nicht ins Skript gepackt hast, ne? So, da hätte man voll überlegen können.
Das tut mir leid, die kam irgendwie 10 Minuten, nachdem ich das Skript an euch geschickt habe und ich hatte keinen Bock gehabt, das an euch zu schicken. So, ja, ich kann ja mal so den ersten Sprung. Ich würde gerne einen Owen Hart zum Beispiel in der Hall of Fame sehen. Das fände ich immer noch geil. Rick Root ist auch noch nicht in der Hall of Fame, oder? Ich glaube nicht.
Nee, wenn ich sehe, ach, ich weiß es nicht.
Also, wenn ich mich vertue, dann tut es mir leid. Tag Team,
Hardy Boys.
Ja, aber die sind ja noch aktiv. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit.
Ja, stimmt.
es ist schwer. Also bei Tag-Teams müsste ich echt mal überlegen. Zum Beispiel. Oder
sind die schon drin?
Ich weiß es, ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ich habe auch gerade nicht im Kopf, wer da schon drin ist. Aber ja, Owen Hart fände ich cool in der Hall of Fame. Ja, ansonsten Wrestlerin ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ja WWE da nicht so extrem viele groß hervorgebracht hat, die nicht noch irgendwie aktiv sind. Ne? Also wir hatten Alundra Blaze, die natürlich dann schon mit aufgenommen worden ist. Lita ist auch schon aufgenommen, Trish Stratus ist auch schon mit drin. Da wird es dann auch schon langsam.
Beth Phoenix auch.
Victoria. Ja.
China?
Ja, ist auch so die einzige, ne?
Die werden sie nie aufnehmen.
Ja, eben. Das befürchte ich halt eben auch. Also, das wären so die Kandidaten, die ich mir da vorstellen könnte, ne? Und so an Tag-Teams, ich weiß nicht, ich fände sowas wie, weiß ich, Brainbusters fände ich ganz witzig in irgendeiner Form. Also, die fände ich irgendwie ganz cool. Vielleicht Demolition, wenn die nicht schon drin sind. Ich glaube, Legion of Doom ist ja drin, die Road Warriors. Ich weiß gar nicht, fällt euch da noch was ein?
Ist für irgendwie jedes Tag-Team schon drin? Ist ein McFoley schon Hall of Famer?
Aber sind die Nasty Boys drin?
Vielleicht können wir auch einfach Hulk Hogan wieder reinholen?
Oder Ric Flair
zu. Ich meine, das ernst, aber die Nasty Boys sind doch noch nicht in der Hall of Fame.
Die Nasty Boys sind noch nicht in der Hall of Fame.
Ja, dann würde ich den nehmen. War das mit The Rock? Ist der in Hall of Fame?
Stimmt, The Rock ist auch noch nicht in der Hall of Fame, aber ich glaube, da lassen sich noch so ein Fenster offen, weil es nochmal antritt.
Ja, aber wir wurden ja gefragt, wen wir nehmen würden.
Ja.
Ja, würde ich noch The Rock nehmen und dann Midcard. Midcard ist schwer.
Midcard ist schwierig, ne? Ich überlege auch gerade die ganze Zeit. Wir haben auch schon so typische Midcarder wie ein Jeff Jarrett und Konsort, da hatten wir jetzt ja auch schon.
Und wobei Jeff Jarrett schon gesagt wurde, so, ah, pff, tu das Not.
Ja, ne? Coco Beware hatten wir auch schon. Nee, da, also Midcarder würde ich dann Owen Hart nehmen. So, das wäre so, ja, das wäre dann so mein Favorit.
Kann ich mitleben.
Ja, so. Nehme ich auch.
Du siehst, Niklaus, du hast uns hier auf der, auf den falschen Fuß erwischt, so ein bisschen. Das ist echt schwierig, da so aus dem Stegreif so welche zu nennen, aber ich glaube, wir haben da zumindest ein paar hier in den Raum geworfen, die einem dabei einfallen könnten. Und damit sind wir durch mit dem heutigen Podcast, mit dem Traumjob-Wrestler und den Fragen. Ja, ich sag, liebe Leute da draußen, wenn ihr das mögt, was wir hier tun, schaut auf Patreon und auf Steady vorbei oder einfach auf headlock.de. Da gibt's alle Informationen und auch vor allem alle Podcasts hier von uns. Bewertet uns bei iTunes und bei Facebook. Das hilft uns gerade auf iTunes wieder sehr. Wir haben ja so ein bisschen Serverumwechslung gehabt und dadurch sind wir so ein bisschen abgesackt. Also unterstützt uns gerne da, wenn ihr das tun möchtet und gebt uns eine gute Wertung bei iTunes. Das freut uns. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke Kai und danke David. Viel Spaß beim WM-Finale. Wenn ihr das hier noch vor dem WM-Finale hört, hoffentlich wird es ein besseres Spiel als Kroatien gegen England.
Das war doch geil. Nach dem 1-1 war es geil.
Ja, nach dem 1-1 war super. Vorher hat halt England das Spiel eingestellt.
Ja, das genau das. Ja, aber wir sind ja hier kein Fußball-Podcast. Ich fand's, mir tat England extrem leid in dem Spiel. Aber naja.
Ja, okay, wer wird Weltmeister noch mal kurz? Frankreich.
Frankreich.
Kroatien.
Aber du guckst auch noch Ring of Honor,
ne? Ich sag's einfach, weil ihr beiden Frankreich gesagt habt. Da kann ich anschließend sagen, ich hab's ja gesagt.
Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall viel Spaß beim WM-Finale. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Review von WWE Extreme Rules. Dann ist auch wieder der Kai mit dabei. Und dann gibt es auch noch zum nächsten Wochenende das Fazit zu 2 Jahren Roster-Split bei WWE. Haben wir letztes Jahr schon so ein bisschen gemacht und werden nochmal die aktuellen Geschehnisse der letzten 12 Monate damit reinrollen. Wird garantiert auch eine ganz gute Sache werden und vor allem, glaube ich, auch bin ich sehr gespannt, wie positiv dieses Zeugnis dann ausfallen wird. Mal sehen. Wir hören uns damit nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.